Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Diese Regel ist so lächerlich, es ist der größte Skandal in der Fußballgeschichte für mich. Was hat das nicht zu tun mit Fußball? Überhaupt nichts zu tun. Das ist eine neue Regel, der kommt. Niemand weiß hier, wer hat das erfunden. Niemand weiß. Ich nicht, Sie auch. Ja? Woher kommt das? Und warum machen wir das? Die Frage bleibt. Es hat nichts zu tun mit dem Penalty von heute. Es hat zu tun, insgesamt, der Fußball macht sich sehr, sehr lächerlich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wer hat's erfunden? Diese Frage stellt sich und uns Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund. Die Antwort lautet diesmal nicht die bekannte Bonbon-Marke, jetzt hätte ich fast in einem werbefreien Podcast Werbung gemacht, sondern die Antwort lautet das iFab. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 222. Das heißt, egal wo ihr seid und egal welche Uhrzeit es gerade ist, ihr müsst jetzt einen Schnaps trinken auf das Wohl des Rasenfunks und auf das Wohl meiner zwei Gäste. Zum einen auferstanden wie von den Toten, zuletzt vor 4 Jahren hier im Rasenfunk, Benny Kuhlhoff von OneFootball, und die haben ja auch einen eigenen Podcast, Radioverbot heißt der. Servus, Benny.
Hi.
Sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist, nach all
den
Jahren.
Ich würde mich fast schon als kleiner Influencer bezeichnen. Ich habe dich groß gemacht vor 4 Jahren, dann habe ich dich ein bisschen blühen lassen und jetzt, wo du auf der Welle ganz oben mitschwebst, da steige ich wieder ein.
Ja, sehr gut. Wer erinnert sich nicht damals an den Zuhörer-Rush, den es damals gab, als du mit dabei warst? Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich würde auch jetzt nochmal so einen Hype mitnehmen. Also du darfst gerne nochmal anschieben mit allem, was du hast.
Okay.
Schön, dass du wieder hier bist.
Ja, und freut mich.
Außerdem mit dabei der Dauerbrenner hier im Rasenfunk, Tobias Escher, @TobiasEscher auf Twitter. Ihr kennt ihn von Bundesliga, ihr kennt ihn von Spielverlagerung und ihr kennt ihn als Stimme aus dem Rasenfunk. Servus, Tobi, schön, dass du da bist.
Moin Moin, ich komme immer unabhängig davon, wie beliebt oder unbeliebt das Ganze hier ist. Wenn wir eines Tages hier Landesliga-Rasenfunk machen, bin ich auch noch dabei.
Ah, ich habe also das on Tape.
Da kann ich gleich sagen, da wäre ich thematisch sogar näher dran. Also da wäre ich auch wieder dabei.
Das ist ein Vorteil.
Ja, als Schalke-Anhänger, was ja auch der Schwerpunkt dieser Folge ist, da nähert man sich ja immer mehr der Landesliga. Ich kann
endlich wieder über meine Mannschaft sprechen, ja.
Genau, sehr gut. Ja, dann weiß ich ja auch, das Follow-up Konzept zum Rasenfunk steht hiermit dann auch, wird dann der Aschefunk oder der, weiß nicht, ich habe nie auf Asche gespielt. Ja, Blutgrätsche, irgendwie sowas. Da wird uns schon was einfallen. Wir wollen über den 31. Spieltag reden. Wir wollen einen Schwerpunkt legen auf dem FC Schalke 04. Wir werden über jede Menge skurrile Ergebnisse sprechen. War das der verrückte Spieltag? Könnte so sein. Bevor wir loslegen, danke ich aber noch schnell André Enge, David, Johann, Patrick und Anton_Heustein. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell und schaffen es, dass ich, so wie an diesem Wochenende zum Beispiel, 8 von 9 Spielen über 90 Minuten sehen konnte. Das geht nur, wenn man so etwas im Hauptberuf macht, liebe Leute. Ansonsten hält man das auch geistig nicht durch. Deswegen herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung und vor allem Anton_Heustein wird es mutmaßlich freuen, dass es einen Kurzpass zur zweiten Liga gab, der unter der Woche erschienen ist, und die frohe Kunde, bis zum Saisonende probieren wir das mal aus mit wöchentlichen Kurzpässen zur zweiten Liga. Danach bewerten wir mal, wie das vom Aufwand her so lief und wie das, auf welche Resonanz das gestoßen ist. Und dann gucken wir mal, vielleicht kann die zweite Liga dann häufiger im Rasenfunk stattfinden. Apropos zweite Liga. Lasst uns über Hannover 96 gegen Mainz 05 sprechen. Wobei, so ganz stimmt das ja nicht so ganz, denn kurz vor Saisonende bekommt Hannover nochmal eine Feel-Good-Story. Edgar Pripp kehrt nach 20 Monaten und 2 Kreuzbandrissen auf das Spielfeld zurück. Und noch mehr, um das zu steigern, gewinnt Hannover 96 sogar mal wieder ein Spiel und kommt damit in dieser Rückrunde auf 7 Punkte. Hendrik Weidand entschießt das entscheidende Tor gegen Mainzer, die sich diese Niederlage irgendwie so ein bisschen selbst zuzuschreiben haben. Oder liege ich da falsch, Tobi?
Nö, da liegst du nicht falsch. Zunächst einmal möchte ich aber tatsächlich Mainz loben. Weil für die geht es ja tatsächlich wie für manche andere Teams in der Liga nur noch um die goldene Ananas. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie das Spiel ernst nehmen und dass sie auch nochmal ein bisschen was probiert haben taktisch. Boetius ist jetzt ein bisschen in einer zurückgezogenen Rolle in der Raute, Maxim auf der 10 in der Raute. Und sie haben es eigentlich auch Hannover über lange Strecken dominiert und haben auch sich Torschancen erarbeitet. Das Gegentor, was dann am Ende gefallen ist, war dann wirklich eine Slapstick-Nummer mit Beteiligung der gesamten Mainz-Defensive. Und das zeigt auch schon das Riesenproblem, das Hannover 96 hat und auch in diesem Spiel wieder hatte. Doll hat die Mannschaft defensiv ein bisschen stabilisiert, muss man sagen. Ich glaube, in den letzten drei Spielen haben sie nur ein Gegentor kassiert, in den letzten fünf Spielen nur fünf Gegentore. Das sind für so ein Team, das abgeschlagen letzter ist, sind das gute Werte. Aber sie bringen nach vorne so wenig zustande, dass sie halt nur über diese Geschenke, die Mainz ihnen dann wirklich angeboten hat, Torgefahr erzeugen können. Ansonsten war da viel lange Bälle, viel nichts. Mainz hätte das Ding gewinnen müssen mit besserer Chancenauswertung und mit ohne den Fehler hinten.
Benni, deckt sich das so mit deinen Eindrücken, also Mainz deutlich überlegene Mannschaft?
Das Spiel war zusammengefasst, würde ich mal sagen, im Gesichtsausdruck von Henrik Weidand nach dem Tor. Er konnte ja selber nicht fassen, wie das passieren konnte. Und ich glaube, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, was Mainz da eigentlich vorhatte bei der Verteidigung. Also die haben sich ja alle gegenseitig über den Haufen gerannt und geschossen. Das wirkte fast so wie, ach komm, den tun wir auch nochmal einen Gefallen. Jetzt natürlich ist natürlich nicht so passiert, aber ich habe es so auch in der Form auch noch nie gesehen, dass sich ein Verteidiger und ein Torwart erstmal über den Haufen rennen, dann noch irgendein Verteidiger was querlegt und dann noch dieser Stürmer, der auch für mich auch immer noch gefühlt auf Landesliga, in der Landesliga kickt, das Ding reinmacht und guckt, was passiert hier gerade. Und plötzlich hat man das Gefühl, bei Hannover gibt es wieder sowas wie Herzschlag. Also wenn man da die letzten Wochen sich angeguckt hat und die Statements der Verantwortlichen, da war ja wirklich, das passte ja zur Stadt. Also tiefes Grau, wirklich der grobe.
Tust du damit Hannover nicht ein bisschen Unrecht? Ich habe das als relativ grüne Stadt in Erinnerung.
Ja, also ich meine jetzt so rein, sagen wir mal ich bin ja selber Niedersachse und sagen wir mal, da ist jetzt so die emotionale Ausschlagquote ist da eher so im mittleren Bereich und zwar ständig. Und so war es mal, so hatte man das Gefühl, das ist bei Hannover 96 gerade. Und jetzt plötzlich, heimlich still und leise, kommen sie da plötzlich wieder ein bisschen Hoffnung. Wenn man die allerdings hat spielen sehen, muss man sagen, wenn denen Mainz da nicht geholfen hätte, hätten die auch kein Tor geschossen. Ne? Das können wir, glaube ich, schon so zusammenfassen.
Mhm. Aber,
Fun Fact, was ich gesehen habe, ist, auch irgendwie, weil du es gerade meintest, Tobi, mal defensiv stabilisiert. Ich glaube, das erste Mal seit fast 2 Jahren oder so, dass sie auswärts mal kein Gegentor gekriegt haben, Hannover 96.
Und das, wo sie zu Hause gespielt haben. Also,
ja. Das muss man erstmal schaffen. Auswärts kein Tor kriegen, wenn man zu Hause spielt. Ne? Die fangen sich ja auch da vor. Ja.
Absolut. Und vor allem bei dem Schussverhältnis. Also 23 Abschlüsse hatte Mainz 05, 8 hatte Hannover 96. Allerdings mal wieder die Präzision bei Mainz ein Thema. Nur 4 der 28 Schüsse gingen aufs Tor. 3 waren es dann auf Seiten von Hannover 96 mit eben diesem Slapstick-artigen Tor von Henrik Weidand, der echt eine interessante Personalie ist. Du hast jetzt gesagt, Benni, schon irgendwie noch Landesliga-Niveau. Da kann man Argumente für finden, gerade wenn man sich die Ballverarbeitung häufiger mal anguckt. Er hat immer sehr, sehr viele Ballverluste für einen Erstligastürmer immer noch pro Spiel. Aber auf der anderen Seite ist er auch der einzige Aktivposten vorne drin bei Hannover 96. Also auch in dem Spiel war er wieder derjenige, der nicht nur getroffen hat, der so noch 2 weitere Chancen kreiert hat und noch einen weiteren Torschuss hatte. Und das ist, wenn wir uns mal kurz nochmal zurückerinnern, es gab nur 3 Torschüsse für Hannover 96. Dann ist das schon das, was es zu sehen gab, offensiv. Das finde ich, also irgendwie fällt es mir deswegen auch schwer, Henrik Weidand einzuordnen, weil man schon deutlich Defizite sieht, aber ihn dafür ja auch nicht verdammen kann, wenn er doch der Einzige ist, der in diesem Kollektiv noch irgendwie was schafft.
Nee, ich meine, das ist auch gar nicht despektierlich. Ich meine nur, ich finde es beeindruckend, dass jemand mit seinen, sagen wir mal, technischen Fähigkeiten in der Bundesligamannschaft spielen kann. So ein Tor schießt, es passt einfach alles perfekt. Also ich finde, die Story ist perfekt. Ich finde es geil, dass es noch Spieler gibt, die eben aus den Niederungen des Amateurfußballs noch hochkommen und dann sich da irgendwie festsetzen und dann auch noch zeigen, dass man mit Kampf und Willen vielleicht noch wahrscheinlich auch irgendwie eine Art Publikumsliebling werden kann. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob es das in Hannover überhaupt gibt. Viel Publikum gab es ja nicht beim Spiel an sich. Aber ich ist überhaupt nicht böse gemeint dem Mann gegenüber, sondern ich habe großen Respekt davor. Nur die Art und Weise, wie das Tor fällt und dass er das schießt, das passt schon alles perfekt zusammen.
Es ist halt der letzte Restfetzen eines Plans, den Hannover 96 noch hat, den Ball lang auf Weidand zu schlagen, weil das ist tatsächlich mittlerweile fast der einzige Offensivplan. Versuchen da ab und zu Meiner ein Spiel zu bekommen, dass der nach einer Verlagerung ein Dribbling macht, aber sonst mehr ist er nicht. Und Doll sagt ja auch in jedem Interview, dass sie wieder nach Standards treffen müssen. Also der betont in jedem Interview, dass sie diese Standards rausholen müssen. Was halt schon sagt, die Mannschaft ist halt spielerisch komplett ausgeblutet. Und dann kann sich halt nur noch über dieses Defensive, über diesen Kampf, über diese langen Bälle auf Weidand irgendwie behaupten. Aber das Defensive machen sie nicht schlecht, haben sie jetzt auch wieder nicht schlecht gemacht. Mainz mit sehr vielen Abschlüssen, aber du hast es ja gerade schon gesagt, sehr viele unsaubere Abschlüsse, sehr viele geblockte Abschlüsse, sehr viele Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe, weil das ist ja auch nicht Mainz Spiel, ein Gegner, der relativ tief steht, der sich dann am Ende mit einer Fünferkette verschanzt, so einen Gegner zu knacken, das ist nicht das, was Mainz gerne macht.
Ja, das stimmt. Wobei sie ja dennoch viele Chancen hatten und für Mainz 05, es geht um nichts mehr, das habt ihr ja schon ganz am Anfang eingeordnet, dafür haben sie noch sehr viel investiert. Es gab im Forum ein bisschen Kritik am Aussortieren von Bell und Brosinski. Ich finde, da kann man genau das Gegenargument machen, kann sagen, wann sollte man Spieler, bei denen man sich nicht sicher ist, ob man mit ihnen in die neue Saison geht, zum Beispiel eben Donati und Hack und Bell werden jetzt auch beide nicht jünger, mal ausprobieren, wenn nicht in so einer Phase. Also kann man sehen, wie man möchte. Ich finde aber interessant, dass Mainz 05 inzwischen im Mittelfeld so viele Optionen hat, dass man sogar auf den Danny Latzer verzichten kann, der vor zwei Jahren noch so wichtig war für Mainz 05 in der Offensive. Der war mit der entscheidende Mann zusammen, vielleicht noch mit Serda, wenn er einen guten Tag hatte. Und jetzt ist er gar nicht mit dabei, aus privaten Gründen, erfreulichen privaten Gründen. Und es fällt aber gar nicht auf, weil einfach dann Boetius, Quaison, Jabamin und Maxim, die kreieren dann genügend, zusammen noch mit einem sehr gut aufgelegten Onesivo, hatte manchmal ein bisschen Pech, einmal hat ihm Maxim den Abschluss verwehrt, das war ein bisschen schlechte Entscheidungsfindung in der einen Szene, aber das finde ich interessant, weil das haben gar nicht so viele Mannschaften, dass sie ein kreatives Mittelfeld haben, wo es auch mal über die Startelf hinausgeht, sondern man auch noch rotieren kann.
Ja, der Maxim hat ja überhaupt fast gar keine Rolle gespielt in dieser Saison. Mhm. Wird jetzt reingeworfen. Und man merkt halt schon, wie du es gerade gesagt hast, dass da auch schon so ein bisschen Ausprobier drauf ist. Die haben auch relativ viel rotiert vorne. Kai Sonn mal auf der 10, Maxim mal auf der 10. Und Sivo mal ein bisschen zurückfallen lassen. Da hat man schon gemerkt, okay, die gucken schon, wie es weitergeht nach der Saison. Wie man diese Raute jetzt noch so ein Stück weit weiterentwickeln kann. Aber ich finde schon, dass halt ein Latzer dann doch noch eine andere Qualität mitbringt, gerade was halt dieses strategische Passspiel, aber auch diesen Vorwärtsdrang ist. Das ist nochmal ein anderer Schnack, finde ich, als ein Maxim, der natürlich auch sehr kreativ ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise, nicht auf diese weiträumige Art und Weise, wie es ein Latzer sein kann. Und ganz vorne halt mit diesem fast schon Dreistürmermodell, Kaison, Mateta, Onisivo, da hat es dann auch wieder so ein bisschen an Präsenz im Zehnerraum gefehlt teilweise. Also da merkt man schon, dass die Weichen zwar auf die neue Saison gestellt werden, aber dass die Mannschaft das trotzdem ernst nimmt, dass man da trotzdem einen Willen zur Weiterentwicklung spürt und dass die das nicht abschenken jetzt irgendwie und sagen, okay, jetzt machen wir einen verfrühten Sommerurlaub.
Andererseits muss man nur bei Mainz auch sehen, das war vielleicht das einzige Spiel, wo sie nochmal probieren konnten, weil jetzt das Restprogramm mit Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim, für die geht's alle noch um irgendwas. Da kann es auch richtig übel enden dann zum Saisonausklang. Ich glaube, das war eben das eine Spiel, wo man sagt, komm, wir probieren mal, was so möglich ist, wen wir da noch haben. Wir rotieren ein bisschen rum, weil dann geht's meiner Meinung nach für Mainz, weil es für die auch um nichts mehr geht, erstmal nur darum, sich nicht komplett die Hütte vollhauen zu lassen und von den drei Europapokalclubs, die noch um alles kämpfen, irgendwie die Bude voll rammeln zu lassen.
Ja, das stimmt. Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich mir Mannschaften aussuchen kann, gegen die ich spielen möchte, wenn es um nichts mehr geht, dann wäre Mainz 05
ja, auf jeden
keines
Fall.
Davon. Weil,
ne, meinst du nicht, weil die sich noch reinhängen?
Ja, genau. Und weil die eben offensiv immer was liefern können. Klar, defensiv hast du gegen Mainz 05 immer die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. 52 Gegentreffer nach 31 Spieltagen sind dafür Beleg. Und es gab ja auch einige Klatschen, unter anderem ja zu Hause gegen Leverkusen, was ja so ein vergleichbarer Gegner zu Leipzig und Hoffenheim zum Beispiel sein könnte. Aber auf der anderen Seite kreieren die auch immer was. Und wenn ich mir angucke, wie Mainz 05 zum Beispiel in Dortmund gespielt hat, jetzt gar nicht so lange her und jetzt auch in vielen anderen Partien, glaube ich, da könnte schon noch Stolperstein-Potenzial vorhanden sein.
Ja, also ich glaube, für alle drei Mannschaften, die noch kommen gegen Mainz, ist es perfekt. Du hast einen Gegner, der mitspielt, der auch Bock hat mitzuspielen. Das macht natürlich auch ein Spiel attraktiver, als wenn du da jetzt irgendeine Truppe hast, die schon nach dem Abschlusstraining sich einen Kasten Pilz reinhaut und nur hinten reinstellt. Ne? Also das ist schon der bessere Gegner zum Ende der Saison, nur ich vermute, so ganz viel werden die nicht mehr holen.
Mhm. Und Hannover 96, Tobi, können die noch, also 6 Punkte sind es bei noch 9 zu vergebenen Punkten. Die weiteren Gegner auswärts der FC Bayern, dann zu Hause Freiburg und dann in Düsseldorf. Benny lacht schon. Tobi, welche Emotionen möchtest du beisteuern?
Da fehlt halt dann immer noch jede Idee, wie sie ein Tor schießen sollen. Also du kannst es dir nicht wirklich vorstellen. Also gegen Bayern jetzt werden sie sich hinten reinstellen und dann vielleicht hoffen, dass die Bayern jetzt wie die letzten Spiele so eine kleine Kreativitätsblockade haben. Aber danach, das wird halt schon eng. Und Stuttgart, zu denen wir auch noch kommen werden, da scheint es jetzt nach diesem Wochenende auch so, dass sie jetzt nicht 0 Punkte aus 3 Spielen holen werden. Und dann ist es halt eigentlich ein relativ unmöglicher Pfad, da noch auf Stuttgarts Punktzahl zu kommen.
Ja, dann lass doch gleich zu Stuttgart kommen. Ist ja die perfekte Überleitung. Also Platz Nummer 18 hat mal wieder gewonnen, steht jetzt bei 18 Punkten. Platz Nummer 16, nämlich der VfB, hat im ersten Spiel unter Interimstrainer Nico Willig ebenfalls gewonnen mit 1:0 gegen den Champions League-Aspiranten Borussia Mönchengladbach. Mit Mittelfeldraute, viel Erfahrung und Mut zu vertikalen Pässen gestaltet der VfB die Partie relativ unterhaltsam und hat in entscheidenden Momenten aber auch das Glück auf seiner Seite. Benny, wie hat dir denn der VfB unter Willig gefallen?
Ich fand das Gesamtkonzept oder das Gesamtkonstrukt, sagen wir es mal so, recht bemerkenswert. Also erst Schweigen in der Kurve, quasi dieser klare Aufruf, ihr müsst euch diese Fans verdienen, auch ein klares Signal von den Fans. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, so wie ich das gesehen habe. Also die haben natürlich hinten drin immer noch den einen oder anderen, das ein oder andere Luftloch, aber nach vorne trauen sich was. Und da waren ein paar Harakiri-Aktionen dabei, aber das war quasi ein Auftritt von einer Mannschaft, die wirklich sich gegen den Abschied stemmt. Und das hatte man jetzt sagen wir, eine Woche vorher nicht so unbedingt das Gefühl, dass es passiert. Von daher nicht nur das Ergebnis super positiv, aber ich glaube auch der Auftritt an sich macht für Leute, die es mit dem VfB Stuttgart halten, schon Hoffnung, weil die waren gallig. Die haben natürlich ein, zwei Mal mit offener Sohle da reingefetzt. Das hätte auch anders enden können. Dann auch Riesenchancen liegen lassen. Aber dann am Ende sich auch belohnt. Und ja, gegen Gladbach, die auch nicht so recht wissen, wo es jetzt eigentlich für sie hingeht. Also passte, glaube ich, auch alles zusammen. Und fand ich so als Geschichte für ein Spiel, keine Ahnung, Schweigen aus der Kurve, die Mannschaft gibt Gas und dann plötzlich das ganze Stadion kann Sieg feiern. Ein ganz wunderbarer, sagen wir mal, Neustart knapp zum Ende der Saison. Also sehr positiv.
Aber würden wir auch so über den VfB sprechen, wenn Gladbach zum Beispiel die Chance in der 4. Minute verwertet hätte, wenn einer der Stuttgarter für die offene Sohle vielleicht mal mit einer roten Karte runtergegangen wäre? Ich will jetzt nicht sagen, dass das rote Karten waren, aber es war ein Bereich des Möglichen. Oder wenn eben dieses Tor nicht irgendwie reingefallen wäre. Also ist das jetzt nicht auch so eine typische Ex-Post-Betrachtung von schlauen Menschen?
Halt es mit Lothar Matthäus, wäre Fahrradkette. Ich meine, ja, das wissen wir nicht, aber so im Gesamtkonzept, wenn man es jetzt sieht, in Rückschau, wie sie aufgetreten sind, auch wie heiß sie waren auf Zweikämpfe und dass sie da ein bisschen überdreht haben, das war natürlich teilweise gesundheitsgefährdend, aber ist ja nochmal gut gegangen, muss man sagen, alles richtig gemacht, ne? Und ich fand auch den Trainer an der Außenlinie, wenn man den so ein bisschen beobachtet hat, das hatte so ein bisschen, ich als Schalker bin da vorgeschädigt, aber Tedesco-hafte Züge. Also
die. Und das meinst du jetzt positiv oder negativ? Weil wenn du vorher ich als Schalker vorschiebst, dann weiß man das ja gar nicht.
Sagen wir mal, mit einem Anbetracht der letzten Saison sehe ich das durchaus positiv und ich glaube, es funktioniert auch, so eine Mannschaft mitzureißen. Gerade in dieser aktuellen Situation bei Stuttgart. Und ich glaube, das schlägt einfach über und ist ins ganze Stadion übergegangen. Und deswegen in der Situation jetzt war das ein richtig, richtig guter und passender Auftritt für den VfB Stuttgart nach vor allem dem, was so in den letzten ein, zwei Wochen passiert ist da. Tobi, was sagt der Fußballexperte?
Damit kannst du nur Tobi meinen. Auf.
Ich war sehr verwundert, als ich die Aufstellung gesehen habe schon. Also da hat schon angefangen. Nico Willig wird halt nie sagen können, er stellt seine Mannschaft nach den Spielern aus und nicht die Spieler nach dem System. Denn wer eine Mittelfeldraute mit Aogo, Castro, Beck aufstellt, der muss schon diese Mittelfeldraute unbedingt wollen, sagen wir es mal so. Und die haben es dann auch ganz gut gemacht tatsächlich. Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Beck ist zwar mit gefühlt 10 Schulterblicken durchs ganze Spiel gekommen, was für einen Mittelfeldspieler sehr wenig ist. Sosa war als Linksverteidiger, als Alleiniger vollkommen überfordert. Aber sie haben es halt irgendwie gewuppt bekommen. Sie haben es halt irgendwie mit der Einstellung und auch mit der Systematik, die halt sehr gut war, diese Raute, die zum 4-3-3 gegen den Ball wurde, womit man sehr gut auch den Spielaufbau der Gladbacher aus der Dreierkette sehr gut zustellen konnte. Das hat für mich dann überraschend gut funktioniert. Und man muss aber auch sagen, Gladbach hat es nicht sonderlich gut bespielt. Also Gladbach ist wie so manche, das wird heute mal meine Go-To-Analyse sein, bei vielen Teams, in Gladbach hast du das Gefühl, die sind durch. Also die sind körperlich, mental, komplett die Saison für die vorbei irgendwie. Weil die normalerweise sowas in der Hinrunde hätten sie das bespielt. Normalerweise in der Hinrunde hätten sie die Lücken hinter Beck, sie hätten diese Sosa-Rolle, sie hätten das gnadenlos ausgenutzt. Und bei diesem Spiel war es dann ausgerechnet Torhüter Jan Sommer, der als einziger so diese Lücken erkannt hat und immer wieder diese Chipbälle da reingespielt hat hinter Beck. So nach dem Motto, Leute, kommt, da sind die Räume, geht mal dahin und nutzt sie mal aus. Aber es hat halt kein einziger Spieler, wenn ich so auf den Platz gucke und auf die Aufstellung gucke, hat kein einziger Spieler diese Form erreicht, um dann gegen diese kampfstarke Mannschaft zu bestehen. Ein Hazard, der völlig untergetaucht ist, ein Ginter, der dann teilweise dann rumstolpert, auch ein Elvedi mit dem Fehler vom Gegentor.
Ja.
Es war dann relativ wenig von Gladbach und die Gladbacher Fans sind, glaube ich, da zu Recht enttäuscht.
Ich hatte auch das Gefühl, also diese Umstellung auf 3-5-2, die da Hacking vorgenommen hat, egal wie man es jetzt notiert, aber das Wichtige ist, dass Hazard damit weiter weg vom Tor gezogen wird und auf die Außen. Das hat Sinn ergeben in dem Moment, in dem Hacking das gemacht hat, weil da musste er irgendwie einen Impuls setzen, weil Gladbach einfach ganz lange überhaupt nichts mehr auf den Platz gebracht hatte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die Spieler fremdeln mit diesem System. Also gerade wenn es um die Offensive geht. Gegen den Ball war das in dem Moment, wo Gladbach mal geordnet war, okay. Problem war, Stuttgart hat brutal vertikal gespielt. Also jeden Ball vertikal, auch mit dann ganz, ganz niedriger Passquote und ganz viel Ballverlusten. Aber hin und wieder ist eben da mal eben auch eine Chance vom Laster gefallen dadurch. Aber immer wenn Gladbach in der Ordnung stand, dann standen sie gut gegen den Ball. Aber wenn sie den Ball hatten und Stuttgart seinerseits in der Ordnung stand, dann hatte Gladbach wirklich wenig Mittel. Und dann war Hazard unheimlich alleine und weit weg und einsam auf seinem Flügel, ist immer nach innen gezogen. Da stand aber dann immer ein Beck, der ihn aufgenommen hat. Manchmal ist Kabak rausgerückt, wobei das musste der häufig gar nicht. Also es war schon meistens dann eben die defensiven Augo Castro Beck, die dann da einfach die Außen unterstützt haben. Hamann ist... Man hat sich gefragt, warum kommt Patrick Hamann nicht häufiger an Sosa vorbei, weil man hat ja gesehen, welche Probleme der hatte im Spiel, auch wenn er einige Dinge gut gemacht hat, nach vorne. Und ich hatte das Gefühl, im Ballbesitz waren Kramer und Strobel die einzigen, die so halbwegs ein Gefühl dafür hatten, was jetzt eigentlich geschehen müsste. Und die beiden sind ja auch dafür da, aber vorne war es ganz wild und unentschlossen und uninspiriert. Und sehr, sehr merkwürdig. Also Gladbach spielt ja ganz merkwürdig.
Diese Umstellung auf dieses 3-5-2 oder wie man das nennen will, die hat ja auch, glaube ich, gegen Bremen haben sie das gemacht das erste Mal. Und da macht es ja sehr viel Sinn, halt diese Außenverteidiger gerade halten, Hazard auf links außen gegen den Selassie, der sehr offensiv ist, zu stellen. Aber jetzt spielst du halt gegen Stuttgart und dann spielt Rechtsverteidiger Pavard, der jetzt auch wieder langsam in Form kommt. Und da ist dann Hazard, geht dann völlig unter, wird halt erstmal komplett hinten gebunden von Donis. Und wenn er dann nach vorne geht, ist der Pavard. Und das ist dann halt, Hofmann ist dann auch noch einer, der beweglich war, aber der dann irgendwie so halb zweite Stürmerrolle, halb Mittelfeld. Das ist halt auch nicht das, wo er eigentlich am besten aufblüht.
Vor allem, er ist kein Stürmer. Das hast du ja unter anderem in dieser großen Chance gemerkt, wo er an Zieler vorbeigeht mit, ich weiß gar nicht, will man das den Sedan-Trick nennen, wenn er so ausgeführt wird? Also dann habe ich den Sedan-Trick auch schon sehr häufig gemacht.
Ich auch. Nee. Ich glaube, das war einfach nur vorbeigestolpert. So kann man es nennen.
Ja, und das war ja eine von diesen, also ich hatte mir irgendwann aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, glaube ich, irgendwann in der 70. Minute habe ich mir aufgeschrieben, also wenn Gladbach hier Chancen hat, dann werden sie zum Teil Slapstick-artig vergeben. Wobei in der Phase gab es dann eigentlich gar keine Chancen mehr. Also ab dem 1-0 von Donis stand der VfB ja sehr tief, sehr gut geordnet und Gladbach ist bis auf Flanken, von denen erschreckend viele Thorgan Hazard schlagen musste, der wirklich keine Flanken schlagen soll, wenn es nach mir geht, stand ja der VfB sehr sicher und Gladbach hatte wenige Chancen. Aber da hat ja auch vorne drin total derjenige gefehlt, der mal die Tore reinmacht. Und das ist dann auch kein Zufall, dass sowohl Player in der 4. Minute als auch dann eben Hofmann in der, weiß gerade gar nicht, 25. Minute diese riesigen Chancen auf diese Art und Weise vergeben. Es war ja dann nicht mal knapp.
Ja, ich glaube, Player muss ja auch noch einmal querlegen, ne? Schieben die ins leere Tor rein. Also,
er hat ein Komor gebaut, ohne dass mir damals, dass es ein Komor sein würde.
Seiner Zeit voraus. Ja, ich weiß nicht, in Gladbach ist die Situation tatsächlich so ein bisschen komisch. Für die geht es ja eigentlich auch um relativ viel. Also die können auch in die Champions League. Aber ich glaube, dieser ganze, wir starten jetzt den großen Umbruch, hat so ein bisschen so eine bleierne Schwere über den Verein gelegt, oder ist es ein falscher Eindruck, den ich irgendwie habe? Man hat irgendwie das Gefühl, dieser Hurra-Fußball, den man phasenweise von Gladbach gesehen hat und gedacht hat, die überrennen jetzt alles, das ist irgendwie davongekommen. Also ist das nur Fitness oder was würdest du sagen, Tobi, hängt da noch mehr mit drin, dass alle auch gucken, wie sie sich selber positionieren in der nächsten Saison? Neuer Trainer, wer weiß, ob man überhaupt noch da ist?
Gute Frage. Ich kann das auch noch nicht ganz erklären. Also es gibt tatsächlich ja die Statistiken, die sagen, dass Gladbach sehr viel weniger läuft als in der Hinrunde. Also die Laufleistung und auch die Sprints, die sind massiv zurückgegangen jetzt in den letzten Wochen. Das spürt man auch. Man spürt auch, dass dieses Vertrauen ins System nicht mehr da ist, das ja auch in der Hinrunde sehr stark getragen hat. Da haben sie immer dieses 4-3-3 eigentlich gespielt und haben immer geguckt, wie sie es durchbekommen und haben da gar nicht so viel verändert. Jetzt haben sie mal was verändert auf diese Fünferkette und das hat Max, glaube ich, schon richtig gesagt, da fühlen sie sich nicht 100% wohl drin. Gerade bei Ballbesitz sind da die Strukturen nicht immer ganz klar. Fehlt auch so ein Go-To-Guy im zentralen Mittelfeld, was sie auch immer hatten eigentlich mit Hofmann, Neuhaus, so eine richtig gute Doppelacht. Haben sie jetzt auch nicht. Und ja, In-Game-Änderungen sind jetzt noch nie die Stärke von Hacking gewesen. Auch diese Umstellung auf Viererkette am Ende hat auch nicht gefruchtet. Da kommt halt viel zusammen. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass diese Mannschaft auch körperlich nicht mehr auf dem höchsten Niveau ist.
Nur 2 Siege und 3 Unentschieden aus den letzten 11 Spielen. Das heißt 6 Niederlagen für all diejenigen, die jetzt nicht so schnell mitgerechnet haben. Das ist dann schwierig, wenn man eben noch die Ambition auf den Champions League Platz hat. Gladbach verbleibt so bei 51 Punkten, hat 3 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, die auf dem 4. Tabellenplatz liegen. Und vor allem von hinten schiebt eine Phalanx aus Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg nach. Eventuell sogar noch Werder, je nach Verlauf der nächsten beiden Spieltage. Leverkusen auch 51 Punkte, Hoffenheim 50 Punkte, Wolfsburg 49 Punkte. Das heißt, für Gladbach könnte gerade die ganze Saison entgleiten und das hätte man tatsächlich ja auch nicht zum ersten Mal gesehen, dass eine Rückrunde da Gladbach in die Parade fährt und man Chancen nicht nutzt. Für den VfB stattdessen sieht es jetzt natürlich besser aus. Es war ein wichtiger Sieg, auch angesichts der Ergebnisse vom Wochenende. Bei 24 Punkten steht man jetzt. Damit hat man 5 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg. 6 Punkte Rückstand auf Schalke 04, über die wir gleich sprechen wollen. Es geht jetzt dann noch weiter mit 2 Auswärtsspielen. Einmal in Berlin und einmal am letzten Spieltag auf Schalke. Und zu Hause spielt man noch gegen den VfL aus Wolfsburg. Sollte man also dieses Gap zu Schalke 04 noch auf 3 Punkte verkürzen können, dann geht es am letzten Spieltag um Punktgleichheit, wobei aktuell die Tordifferenz nicht zugunsten des VfB Stuttgart ausfällt. Was aber den Blick lenkt auf dieses wahnsinnige Revierderby, was wir am Samstag verfolgen durften. Erst geht der BVB wunderbar mit 1-0 in Führung, dann holt ein Handelfmeter Schalke 04 zurück ins Spiel, ein Kopfballtor nach Ecke macht die Pausenführung für Schalke perfekt, bevor eine noch wildere zweite Halbzeit anfängt. Man hätte es nicht erwartet nach dieser ersten Halbzeit. In der holen sich in der 60. und in der 65. Minute Marco Reus und Marius Wolf rote Karten ab. Dazwischen verwandelt Caligiuri noch den Freistoß aus der Reus-roten Karte zum 3-1. Gegen 9 Spieler muss dann Schalke das nur noch runterspielen, kommt aber trotzdem nochmal ins Schwitzen, als Witzel auf 2-3 verkürzt. Erst Embolo macht dann das 4-2 perfekt und damit den Deckel drauf. Und die Frage stellt sich, Benni, was bleibt von diesem Derby über?
Ich glaube, ungläubiges Kopfschütteln. Also von Anfang bis Ende. Ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen, wie ich es gesehen habe. Ich habe mir vorgenommen, Schalke nur noch wirklich dosiert zu konsumieren in dieser Saison, weil es nicht gut für mein Gemüt ist. Deswegen habe ich mich auch entschieden, weil die Vorzeichen ja wirklich mies standen, das Derby mal außen vor zu lassen und nur, also nicht zu schauen, sondern nur über den Ticker zu verfolgen. Als es dann nach einer Viertelstunde 1-0 stand, Jadon Sancho ein Feuerzeug an den Kopf bekommen hat, habe ich gedacht, okay, gucke ich doch mal rein. So saß ich also im Volkspark Friedrichshain mit so einem Handy auf dem Knie. Meine Tochter spielte auf dem Spielplatz mit einem Freund und ich habe immer so mit einem Auge aufs Derby geguckt und dann passierte ja im Grunde genommen im Viertelstundentakt alles Mögliche. Und auch ich bin Mitglied einer Schalke-Gruppe, in der viel getickert wird und es gab eigentlich nur sehr viel Kopfschütteln und Erstaunen, was da eigentlich passiert. Sowohl, dass Schalke mit der Leistung, muss man ja auch sagen, Borussia Dortmund 4-2 schlägt, aber auch darüber, wie der Meisterkandidat und die hochgelobte Borussia Dortmund-Mannschaft einfach auseinanderfällt unter nicht mal allzu großem Druck, sondern einfach nur eigentlich Widerstand. Und dann ein bisschen Hektik und das war schon sehr erstaunlich. Und ich glaube auch nach wie vor, wenn man jetzt, so wie du es gerade erzählt hast, du hast einfach nur das Spiel nach erzählt, das klingt ja so unglaubwürdig, dass das ein Derby war. Das klingt eher wie so ein, so stellt man sich das vor, wenn man das irgendwie nach 2 Bier auf FIFA nachspielt. genau. So ungefähr geht
dann
so ein Spiel
da aus. Dann bleibt der Controller aber nicht heil.
genau. Also da war so viel drin. Aber das kann sich weder aus Schalke-Sicht jemand erklären, wie man das Spiel gewinnen konnte, noch ich vermute auch aus Dortmunder Sicht kann man sich kaum erklären, wie das Spiel so aus den Händen leiten konnte. Und ich glaube, das macht so einmalig und das macht so legendär, wie es jetzt schon gemacht wird.
Und jetzt kommt die Pointe. Alle Torschüsse waren drin. Es gab 4:2 Torschüsse, Endergebnis 4:2. Also 4:2 hört sich ja auch an nach einer Schlacht, nach 20 Abschlüssen pro Team, aus allen Lagen wurde da abgefeuert. Nein, es waren 8:8 Abschlüsse, 4 davon gingen von Schalker Seite aufs Tor, 2 davon von Dortmunder Seite aufs Tor und das waren dann alle Tore. Also in jeder Beziehung ein total merkwürdiges Derby, wo wir, Tobi, unbedingt jetzt deinen kühlen analytischen Blick brauchen, um das zu sezieren. Benny und ich schütteln ratlos den Kopf, ob dessen, was da passiert ist. Du kannst es uns jetzt erklären. Hast eine Minute.
Und los.
Man kann jetzt hier auf zwei Arten natürlich an so ein Spiel rangehen. Du kannst es als Derby sehen, was es auch war. Du kannst es als ewiges Duell Schalke gegen Dortmund sehen. Du kannst aber auch sagen, hier heißt ein Abstiegskandidat, ist Schalke im Moment auf einen Meisterschaftskandidaten getroffen. Und es gibt in den letzten Jahren, ist mir glaube ich kein Satz im Fußball so sehr hängen geblieben wie das Champions League Halbfinale Bayern gegen Real letzte Saison, wo Bayern das Spiel komplett dominiert, 1000 Torchancen hat und Toni Kroos nach dem Spiel im Interview sagt, ich habe zu keiner Minute dran gezweifelt, dass wir das Spiel heute gewinnen. So. Was einfach eine positive Form von Arroganz darstellt. Und dieses Gefühl, dass Dortmund das Spiel auf jeden Fall gewinnen wird, das war nach dem Elfmeterpfiff komplett weg. Und die Mannschaft hat auch danach gezeigt, was sie für Schwierigkeiten hat in dieser Rückrunde, nämlich genau dieses Bespielen eines Abstiegskandidaten. Das ist ein Abstiegskandidat, der sich mit einem 5-3-2 hinten reinstellt, der auch ganz ähnlich wie Hannover keine Offensivstrategie hat. Burgstaller und Embolo sind dann unkoordiniert nach vorne gelaufen, das war ihre Offensivstrategie. Die haben halt nur sich da mit der Fünfer auf die Fünferkette, auf die drei Mann davor verlassen, nichts weiter gemacht, die Schalker. Und Dortmund hatte halt dann keine kollektive Idee, wie sie das knacken sollten. Statistik, der spielt für mich Jadon Sancho, der 15 Dribblings gemacht hat.
Ja.
Der ist achtmal hat er es geschafft, 7 ist er gescheitert, aber der hat es 15 Mal alleine versucht, sich da durchzudanken. Das hast du auch gesehen auf dem Feld, dass der halt immer wieder versucht hat, irgendwie alleine das glänzlich zu setzen. Und das hattest du halt bei vielen Spielern das Gefühl, dass die verzweifelt versucht haben, da irgendwas alleine zu kreieren, anstatt darauf zu vertrauen, ey, wir bekommen noch unsere Chance, lass mal ruhig machen, lass mal gucken, dass wir die Räume finden, lass mal googeln. Dieses Arroganz, was ich vorhin gesagt habe, dieses wir gewinnen das Ding ohne Ende, das war weg. Das hast du dann auch, ich glaube, Reus ist ja dann diese komplette Symbolisierung dieses völligen Überdrehens von Dortmund am Kopf, dieses völlige, dieses, dass da ist irgendwas ausgesetzt da. Das ist so ein Foul macht er ja normalerweise nicht. So.
Und er hat sogar zwei in der Art gemacht. Also in der 50. Minute gab es einen Foul von ihm gegen Mascarell. Da hakt er im Zweikampf so nach. Das war jetzt noch keine rote Karte, aber das war schon, das hätte eigentlich gelb geben müssen in der Situation. Dann hätte man sich auch die Diskussion, ist das jetzt rot oder nicht, ersparen können. Hätte Fahrradkette, sind wir wieder da gelandet. Aber das fand ich interessant, dass schon in der 50. Minute war, diese Entnervtheit zu sehen, dass Dortmund mit dieser Situation nicht umgehen konnte.
Ja, das ist halt das, was ich dann am Ende von einem Meisterschaftskandidaten, mit dem das Meister werden will, jetzt Derby hin und her, dass du sagst, wir spielen gegen Abstiegskandidaten. Wir haben jetzt unglaublich Pech gehabt, die hatten keine Chancen eigentlich gegen uns, die haben 2 Tore gemacht, aber wir werden halt noch unsere Chance bekommen. Und das hätte Dortmund, ich bin mir sicher, dass Dortmund das hätte. Schalke hat da nichts angeboten irgendwie und auch wenn Dortmund komplett Individualaktionen, komplett kein Kollektiv war, die hätten ihre Chance bekommen, aber die haben sich dann halt mit Reus und Wolf komplett selber zerschossen.
Ja, also ich fand sogar schon das Gegentor zum 2-1. Ich weiß gar nicht so genau, was da geplant war, aber da standen ja auch 4 oder 5 Dortmunder rund um Salif Sané, der ja merklich der größte Spieler ist, den Schalke im Kader hat. Vollkommen eine Desorganisation. Das kann mal passieren, aber Ich glaube, das sind alles so ganz kleine Zeichen. Dass, ich glaube, den Dortmundern ist da was widerfahren, mit dem die selber auch nicht gerechnet haben. Also der Handelfmeter, da kann man natürlich, ist natürlich ein Witz, da hat Lucien Favre ja auch nicht Unrecht. Wer das Gesicht von Huub Stevens gesehen hat, weiß auch, dass jeder Schalker sich gefragt hat, warum kriegen wir da jetzt einen Elfmeter? Aber ab dem Zeitpunkt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die können selber nicht glauben, was jetzt hier gerade passiert. Und es fährt wie so ein Film neben diesen Spielern her. Die beiden roten Karten. Also ich finde die Marco Reus rote Karte, das ist halt so ein Ausrutscher. Was Marius Wolf da macht, ist mir vollkommen unerklärlich. Ob der gedacht hat, oh mein Lookalike, und bei dem ich alles nachmache, der ist jetzt runter, dann gehe ich auch mal runter. In einer vollkommen unnötigen Situation. Auch es war auch überhaupt, also das war wirklich die schwachsinnigste rote Karte in diesem gesamten Spiel. Aber selbst danach muss man ja sagen, ist es ja nicht so, dass Schalke dann gesagt hat, wir spielen das jetzt hier runter, sondern danach haben die auch noch geschwommen ohne Ende. Also selbst da hätte Dortmund noch locker den Ausgleich machen können mit ein bisschen mehr Ruhe, aber das ist denen halt komplett abgegangen. Und das ist jetzt nicht, ich habe das Gefühl, das ist nicht das erste Mal. Und wenn man auf Dortmund guckt, so ein bisschen auch, ich glaube, die überragende Hinrunde und all diese Last-Minute-Treffer, Paco Alcácer und so weiter, das hat so ein bisschen über ein paar Dinge hinweggetäuscht. Probleme, die in der Mannschaft herrschen und die jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen sichtbarer werden, wo das Ziel Meisterschaft plötzlich vor Augen ist. Nämlich, dass eben nicht alles so stabil ist und nicht alles jedes Rädchen schon ineinander greift, wie man sich vielleicht das gedacht hat.
Und welche Rolle würdet ihr zwei dann diesem Handelfmeter geben? Also im Nachhinein war das natürlich einer der Hauptdiskussionspunkte, so wie auch darüber diskutiert wurde, warum Dortmund in dieser Phase in Unterzahl spielen musste. Jadon Sancho wurde von dem Feuerzeug getroffen. Die regeltechnische Antwort darauf ist, der Schiedsrichter darf da nicht warten, bis die Behandlung fortgesetzt ist, so zynisch es wirken mag. Er muss dann wieder anpfeifen. Genauso wie die regeltechnische Auslegung zum Handelfmeter ja auch ist. Niemand findet diese Regel gut. Niemand findet, dass da das Wort Absicht dann noch richtig wäre. Also wie soll das Absicht gewesen sein von Julian Weigel? Aber so wird es eben einfach gepfiffen in dieser Saison. Das hat ja auch Felix Zweier danach gesagt. Also regeltechnisch kann man den vertreten, egal was man davon halten mag. Aber welche Rolle spielt das dann? Also, weil ich tue mich damit nämlich schwer, Tobi, wenn ich mir angucke, wie 9 Dortmunder gegen 11 Schalke gespielt haben und wie sie dieses 2:3 herausgespielt haben, bin ich auch auf deiner Seite, dass ich sage, Dortmund hätte seine Chancen bekommen in dieser Partie und der normale Spielverlauf wäre gewesen, irgendwann 2:2, Paco Alcácer in der 96. Minute 3:2, so wie es immer war in dieser Saison. Deswegen finde ich, dass dieser Handelfmeter zwar schon eine Rolle spielt, man kann es natürlich nicht drüber hinwegsehen, aber das sollte doch eigentlich nicht das Thema sein, weil das ist ja das, woran man nichts ändern kann. An allem anderen kann man was ändern.
Ich finde, das ist ein Derby-Thema. Also ich finde, das ist vollkommen legitim, dass auch in der Emotion sich die Verantwortlichen und auch vor allen Dingen die Fans über diesen Elfmeter aufregen. Der Elfmeter, du hattest es eigentlich perfekt gesagt, der Elfmeter ist Unsinn, aber er ist regeltechnisch korrekt. Es wurde die ganze Saison so gepfiffen und wenn du jetzt diesen nicht pfeifst, wird diese Saison sehr viel kontroverse Elfmeter und hier war der Arm ausgestreckt, der Arm war unter Spannung. Da sind halt all diese Kriterien, die angewandt werden, waren erfüllt und es war ein Elfmeter. Kann man leider nichts gegen sagen. Und es ist auch aus der Derby-Emotionalität okay. Aber jetzt kommen wir wieder zu dieser Frage, wir reden hier über einen Meisterschaftskampf so. Und wir reden über Meisterschaftskampf nicht im Jahre, nicht vor 20, 30 Jahren, sondern heute, wo es halt nochmal, dadurch, dass einfach die Bayern so eine individuelle Qualität haben, so weit weg von der Liga sind, ist nochmal was anderes. Und hier kann man jetzt die Parallelen ziehen, Liverpool, City, Barca meinetwegen, Juventus, denen wären das alles scheißegal gewesen. Die hätten danach keinen so einen geistigen Zurück, die werden dann nicht geistig eingebrochen hinten nach sowas. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Team. So. Mhm. Und das hat Dortmund komplett gefehlt. Und da sind sie halt komplett weg gewesen. Und da musst du halt schon sagen, wenn du einen Meistertitel holen willst, dann darfst du da nicht so einbrechen, egal ob der Elfmeter scheiße ist oder nicht.
Weil man muss ja auch sehen, der Elfmeter war in der 18. Minute. Ist jetzt nicht so, dass der in der 83. Minute passiert ist und dann irgendwie die Luft raus ist, sondern da war ja auch noch genug Wiese zu mähen im ganzen Verlauf. Also deswegen diese Ausrede, dass das hier irgendwie der Gamechanger war, die lasse ich auch nicht so richtig gelten. Ich glaube, die sind einfach mit einem vollkommen falschen Verständnis in das Spiel reingegangen und haben dann zu spät gemerkt, oh, das kippt in eine falsche Richtung. Das ist so mein Eindruck gewesen, weil selbst das, wenn, ich meine, das Einzige, wo Dortmund ähnlich kopflos gespielt hat, war halt gegen Bayern München, meiner Meinung nach, in den letzten Wochen. Alles andere wirkte dann, zumindest hatten sie dann das Glück auf ihrer Seite oder was auch immer, aber dass sie so neben der Spur waren, war eigentlich nur gegen Bayern. Und das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen auf das, was Tobi sagt, vielleicht ist das eben noch nicht die ganz große Mannschaft, Kann ja auch keiner erwarten, weil die für mich, ehrlich gesagt, stehen sie auch so ein bisschen, standen sie ganz lange überraschend so weit da oben und auch nur, weil Bayern so unfassbar schlecht war. Aber es ist eben noch nicht so weit und vielleicht ist das eine gute Erkenntnis für Borussia Dortmund, dass es eben noch nicht so weit ist und noch ein bisschen Arbeit ist, bis man dann in solchen Spielen auch einfach eiskalt runterspielt und Schalke, die ja spielerisch nichts können, vollkommen am Boden liegen und wo ja wirklich auch überhaupt gar keine Aufbruchsstimmung oder irgendwas Ähnliches herrscht, die musst du eigentlich, selbst wenn du 3-1 hinten liegst, kannst du die noch 5-3 weghauen mit der Mannschaft, die Dortmund hat. Und dass das nicht passiert ist in einem Derby, ist natürlich für mich als Schalke-Anhänger, und ich habe hunderte Nachrichten an Dortmund-Fans geschrieben am Wochenende aus lauter Schadenfreude, das konnte ich mir nicht nehmen lassen.
Du bist doch einfach ein guter Gewinner.
Ich bin einfach, jemand, der sowas Ralf mit Ragnick, Würde. Genau. Meine Kutte habe ich nicht angezogen, aber ich habe auch schon, kann man mal sagen, in den letzten 2 Jahren jede Menge Nachrichten von Dortmund-Fans bekommen, von daher einmal im Jahr darf ich das machen. Und ich glaube, vielleicht ist genau dieses Ergebnis das, wie die Dortmunder Saison zu sehen ist. Es reicht nicht für ganz oben, es reicht sicherlich für mehr, aber wie viel die haben liegen lassen gegen kleinere Vereine und wie die sich durchgewirkt haben und jetzt das Derby so zu verlieren, dann reicht es einfach, glaube ich, auch nicht für die Meisterschaft.
Naja, aber wer weiß. Also es sind ja immer noch nur 2 Punkte. Wir werden gleich noch dann drüber sprechen, warum eigentlich nur 2 und warum nicht 4. Da hat der FC Bayern ja auch noch mit zu tun. Mhm. Aber es ist ja noch alles möglich. Das größte Problem vielleicht für Borussia Dortmund ist jetzt mit Blick auf das nächste Spiel, das ist auswärts in Bremen, halt tatsächlich die Platzverweise. Zum einen Marco Reus, der eine Spieler, der nicht fehlen darf beim BVB. Das haben wir immer dann gesehen, wenn er gefehlt hat. Beispielsweise bei diesem 0:0 gegen Nürnberg am Montagabend. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Und der andere Spieler, Marius Wolf, insofern darf der nicht ausfallen, weil das halt gerade der neuralgisch dünn besetzte Punkt im Kader ist, die Außenverteidigerposition. Aber der Theorie nach ist ja noch alles möglich. Und ich finde dann auch tatsächlich, also normalerweise reden wir ja viel über Spiel und blenden alles andere aus. Ich fand es aber doch erstaunlich, dass zum einen Lucien Favre den Meisterschaftskampf in seinem verständlichen Frust direkt nach dem Spiel für beendet erklärt und dann aber Aki Watzke ihn öffentlich dann wieder so zurückbremst und sagt, Moment mal, also ist jetzt noch nicht alles offen. Also es ist ja noch alles drin. Und also ganz im Ernst, das würde ja wohl zu dieser Saison sehr gut passen, wenn der BVB am Ende Meister wird oder gar Leipzig.
Ich wollte gerade sagen, zur Saison würde passen, dass Leipzig am Ende da steht und das Double holt, ne?
Also es würde einem beides irgendwie nicht verwundern. Aber da tun halt die Platzverweise, finde ich, doppelt weh. Jetzt bei diesem Auswärtsspiel in Bremen und wir wissen ja noch gar nicht, wie lange die beiden gesperrt werden. Das kann man ja schon als rohes Spiel werten, vor allem das von Wolf.
Mhm. Und das ist dann Regel, rohes Spiel ist 2 oder 3 Spiele sogar, oder?
Ich glaube 2 bei besonderer Härte, 3. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, so wie ich den DFB einschätze, dass man da jetzt dann die Saison besiegelt.
Glaube ich auch nicht.
So tickt, glaube ich, dieser Verband nicht. Aber wäre jetzt meinem Regelverständnis nach, wäre das im Bereich des Möglichen bei der Wolf-roten Karte, weil er keine Chance auf den Ball hatte, nur in den Fuß hinten reingeht mit offener Sohle. Das ist gesundheitsgefährdend.
Ja, also Favres Auftritt im Anschluss fand ich auch bemerkenswert. Also erstmal dieser Rant gegen die Handregel.
Wobei er den ja schon häufiger gemacht hat. Also das ist ja. So ein roter Faden, der sich durch Lucien Favres Saison durchzieht, dass er diese Regel kritisiert, nur eben in unterschiedlichen emotionalen Aggregatzuständen. Und diesmal war es halt kochend.
Und dass der Fußball sich lächerlich macht, da sind wir ja phasenweise sogar mit ihm auf einer Wellenlänge, würde ich fast sagen. Auch nicht nur wegen der Handregel, aber dann die Meisterschaft abzuschenken. Vielleicht aber auch ein Stilmittel, der ist ja vielleicht auch ein Fuchs, um zu sagen, wir nehmen jetzt mal komplett den Druck vom Kessel. Ich weiß nicht so genau, ob es da einen direkten Zusammenhang gibt, aber seit, glaube ich, Zorc und Watzke so ein bisschen in die Offensive gegangen sind, was die Meisterschaft angeht, ist das wahrscheinlich auch rund um Borussia Dortmund ein immer größeres Thema, auch medial und unter den Spielern. Vielleicht nimmt man so jetzt in so einer Situation sowas wie Druck von den Spielern, ist immer so eine Theorie, und sagt, komm, die letzten 3 Spiele spielen wir jetzt nur noch so. Das Restprogramm von Dortmund finde ich sogar Tacken besser als das von Bayern, würde ich fast sagen. Ja, aber für mich jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, dass Dortmund da jetzt nicht noch das furiose Comeback schafft. Dafür ist Bayern, ich habe immer das Gefühl, wenn Bayern dann aufs Gas drückt, dann ist dann doch noch mal was anderes, als wenn Dortmund aufs Gas drückt.
Es ist reine Küchenpsychologie, aber man hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder diese Geschichten gehört, dass Favre ständig seinen Rücktritt angeboten habe, schon in Gladbach, und jemand sei, der da sehr emotional dann reagiere auf so Niederlagen, und deshalb habe ich jetzt auch so diese Diese resignierende Meisterschaftsantwort habe ich jetzt auch schon in diese Kategorie eingeordnet, emotionales Namensspiel. Ich weiß nicht, ob das fuchsig von ihm war.
Er ist vielleicht einfach sehr ehrlich und authentisch ist doch das aktuelle Modewort. Ich glaube, Lucien Favre direkt nach einer Niederlage ist einfach sehr authentisch.
Ja, vielleicht hat er keine Bremse im Kopf. Das wäre ja durchaus positiv zu sehen. Aber authentisch, weiß ich nicht so genau, ob man den jetzt vollends authentisch sehen kann. Das weiß ich nicht. Also es bleibt sich selbst treu, sagen wir es mal so.
Okay, jetzt haben wir es bemerkenswert viel geschafft, über Dortmund zu sprechen und bemerkenswert wenig über Schalke 04, was ja der Schwerpunkt dieser Folge sein soll. Benni, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dieses Spiel jetzt mal alle, wir blenden mal die Umstände aus, auch die Diskussion, dass da auch Schalke 04 vielleicht mit etwas Pech Platzverweise hätte bekommen können und wie jetzt alles zustande kam. Aber war das das obere Limit der aktuellen Leistungsfähigkeit, die Schalke 04 hat? Also geht es noch besser aktuell?
Nein. Also ich würde sogar fast sagen, das war sogar über das Limit hinaus und selbst das war ja nicht mal gut. Ich glaube, diese Mannschaft ist, das ist keine Mannschaft. Die Einzelspieler passen nicht. Wenn Daniel Caligiuri dein Go-To-Guy ist, so leid es mir tut, er ist ein super Typ und ich mag den auch und er hat einen guten rechten Fuß und schlänzt ganz gut, ganz nette Dinger rein, aber das ist halt irgendwie, wirkt das alles wie so ein zusammengewürfelter Haufen und dass sie sich dann nach dem Derby-Sieg auch ganz toll, ist alles wunderbar, aber dann vor die Fankurve stellen und ein Mannschaftsfoto machen, das hat Didi Hamann ja, glaube ich, auch, den ich jetzt nicht unbedingt als Experte schätze, aber da hat er, glaube ich, ein ganz gutes Auge gehabt. Ich glaube, da hat man so gemerkt, die freuen sich jetzt für den Moment und denken, dass vielleicht vieles von dem, was vorher passiert ist, ausgeblendet ist. Aber für die Fans ist es natürlich ein emotionales Highlight, dass das jetzt passiert ist. Dortmund vielleicht die Meisterschaft versaut, Derby gewonnen in einer Art und Weise, wo man in 20 Jahren noch drüber sprechen wird. Aber die spielen trotzdem immer noch einen riesen Grütze zusammen, so, ne? Und die, also spielen ist ja noch übertrieben. Die stehen auf dem Platz, die spielen ja auch keinen Fußball. Das ist ja einfach nur, das ist ein übelstes Gepöle. Es gibt überhaupt gar keine Form von System oder Ansatz, wie man mal in die Offensive gehen will. Hinten wird alles weggefetzt. Das geht mal gut, geht mal nicht gut. Also das ist wirklich unkalkulierbarer Fußball. Und eine Mannschaft, die mit einem ganz anderen Anspruch in die Saison gestartet ist und sich dann nach 5 Niederlagen auch überhaupt nicht mehr gefunden hat und einfach nur taumelt, ist das eigentlich dem Anspruch nicht, wird das nicht gerecht. Und ich hoffe, dass dieser Derby-Sieg bei dem, was an Umstrukturierung stattfindet und Gedankenspielen im Kader und auf der Trainerbank nicht irgendwie jetzt wieder irgendwas verblendet und man meint, wieso läuft doch, Dortmund haben wir doch weggehauen, sondern dass da die kühle Analyse noch im Hintergrund weitergeht, die hoffentlich vonstatten geht und man seine Schlüsse aus dieser Saison zieht. Weil so schön der Derby-Sieg auch ist, die Saison ist eine absolute Vollkatastrophe. Die Mannschaft hat sich katastrophal präsentiert, die Einzelspieler, Suspendierungen, Partynächte in Porto und das ganze Programm und vollkommen falsche, auch überhaupt gar kein Gefühl für das, was auf den Rängen stattfindet. Also ein Haufen Individualisten und all das, was Schalke eigentlich nicht mehr haben wollte, haben sie geschafft, innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren wieder auf den Platz zu stellen. Und da hoffe ich, dass dieses Derby nicht drüber hinwegtäuscht, dass am Ende der Saison mal eine klare Linie gezogen wird, erneut, und gesagt wird, okay, von denen und denen trennen wir uns, von denen und die bleiben. Meinetwegen bringen wir 10 Jugendspieler aus der eigenen Jugend, gönnen uns 1-2 Übergangsjahre und stellen den Verein mal auf den Platz neu auf. Weil außenrum passiert viel, aber in der Mannschaft, da ist der größte Baustelle nach wie vor.
Und wie weit, glaubst du, müssen wir zurückgehen, um das zu erklären, wie jetzt diese Saison hier zustande kam? Also es ist ja schon interessant, dass sich der Fokus immer mehr von der Trainerposition, wo Tedesco erst im Positiven, dann im Negativen immer frontal im Fokus der Berichterstattung stand. Dieser Scheinwerfer wird jetzt immer mehr auf die Spieler gelenkt, weil man jetzt eben auch sieht, Huub Stevens, bei ihm funktioniert auch nicht wirklich viel mit dieser Mannschaft und weil er ja auch sehr, sehr deutlich in der Öffentlichkeit zwar nicht Dinge sagt, also er sagt, ich kann jetzt nicht sagen, was ich weiß, aber ja sehr, sehr deutlich klar macht, meine Güte, was ist das für ein Sauhaufen, wer soll denn hier trainieren?
Ja, ich glaube, das kann man ganz klar in der letzten Saison sehen, also diese Saison ist eigentlich spielerisch und sportlich fast exakt so wie die letzte Saison, nur dass wir letzte Saison, dass die Mannschaft halt zum richtigen Zeitpunkt Tore gemacht hat, fast so wie jetzt im Derby, aber seit 2 Jahren spielt die gleiche Mannschaft halt Mist zusammen. Denen sind ein paar, ich glaube, Charaktere in der Mannschaft abgegangen. Ich glaube, ich selber habe auch zum Beispiel die Rolle von Goretzka so ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, der ist eh immer verletzt und noch jung, der wird da nicht ganz so viel gemacht haben. Aber wenn man jetzt so die Zwischentöne hört von Spielern, Ich war letzte Woche mit unserem Podcast, waren wir auf Schalke und haben mit Guido Burgstaller ein Interview geführt. Interview in Anführungszeichen. Also wir haben versucht, was aus ihm rauszuholen. Und da eigentlich in jedem Satz, den er über die Mannschaft gesagt hat, war sein erster Satz so, es hat sich viel innerhalb der Mannschaft verändert und es haben sich viele, das Mannschaftsgefüge hat sich verändert. Und es ging, glaube ich, ein bisschen darum, dass ein, zwei Leute vielleicht an Stärke verloren haben, ein, zwei Leute auch nicht mehr da waren und so dieses ganze System ins Wanken geraten ist. Und dann hast du halt 4, 5 Leute da drin, die machen, was sie wollen, beziehungsweise haben auch erstmal freie Hand bekommen, glaube ich, von Tedesco, weil man dachte, es läuft ja so weiter. Und dann ist das Ding komplett aus den Fugen geraten und plötzlich hat jeder gemacht, was er wollte. Und
meinst du das jetzt sportlich auf dem Platz, jeder macht, was er will, oder neben dem Platz?
Ich glaube, es geht neben dem Platz los, dann geht es auf dem Training weiter, im Training weiter und dann geht es irgendwann auch auf dem Platz selber los. Also ich glaube, das kann man gar nicht so voneinander trennen. Das ist, spielt alles miteinander rein. Ich glaube, wenn du in der Kabine merkst oder wenn du abseits des Platzes merkst oder wenn du bei Ansprachen des Trainers merkst, dass nicht alle irgendwie fokussiert sind und 2, 3 nehmen sich was raus oder kriegen einen Extrawurst oder dürfen sich mal was erlauben, was andere sich vielleicht nicht erlauben dürfen, dann testet jeder seine Grenzen aus. So funktioniert nun mal eine Fußballmannschaft, egal ob in der Bundesliga, in der Champions League. Wenn du nicht eine Truppe zusammenkriegst, die sich fokussieren will oder die zumindest 2, 3 Leuten in der Mannschaft vertraut, die auch da sind und die sagen, so, wir reißen uns jetzt mal zusammen, sondern wenn das alles dann nur noch in so Einzelteile zerfällt und jeder hat hier noch eine Sonderregel und darf da nochmal was machen und da gibt es keine Konsequenz, dann ist das ein schleichender Prozess, der vielleicht in der Kabine losgeht, beim Training weitergeht, zu spät kommen. Das sind diese ganz beschissenen Einzelheiten, irgendwelche Sachen schwänzen, Verletzungen schleifen lassen, nicht offen kommunizieren, die dann irgendwann sich aufs Spiel übertragen. Und da nach dem Saisonstart 5 Niederlagen aus 5 Spielen, als Vizemeister, hochgelobter Vizemeister, waren plötzlich alle auf dem Boden der Tatsachen und dann hat man das Gefühl, dass das wankte dann gefühlt 25 Spieltage so vor sich hin, bis man dann irgendwie gemerkt hat, okay, hier läuft ja alles schief, aber dann war es auch schon viel zu spät. Also eigentlich hätte man in der Winterpause schon meiner Meinung nach einen radikalen Strich durch den Kader ziehen müssen, Tedesco stärken müssen, nochmal viel mehr, als anstatt ihm Seppo Eichkorn dem anzustellen, sondern ihm zu zeigen, wir helfen dir, ein guter, sagen wir mal, die Mannschaft gut in den Griff zu kriegen. Fachlich gab es ja offensichtlich auch nicht ganz so viele Diskussionspunkte über ihn. Ich weiß, Tobi sieht das ein bisschen anders, aber zumindest zu sagen, wir vertrauen dir, mach deinen Kram hier, wir greifen in aller Härte gegen die Mannschaft durch und wir spielen mit den Leuten, die sie da haben, weil du hast in der Winterpause schon gesehen, Europapokal wird nichts mehr. Eventuell rutschen wir sogar noch unten rein. Also da hätte ich erwartet, dass man wirklich die 3, 4 Störenfriede, die es gibt, aus dem Kader schmeißt, suspendiert meinetwegen, vielleicht 2, 3 Perspektivspieler hochholt, die mal reinschmeißt und dann einfach eine Mannschaft auflaufen lässt, die wenigstens Bock hat zu spielen und nicht irgendwie nur Leute, die sich gegenseitig anpesten und auf der Tribüne sitzen und dann wieder doch nicht. Und es ist ja unerträglich gewesen aus meiner Sicht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, der Kern des Ganzen liegt in der letzten Saison, liegt daran, dass sie Vizemeister geworden sind mit einem unsäglichen Fußball und das nicht realistisch eingeschätzt haben, sondern dass alle gedacht haben, wir gehören zu den Spitzenclubs der Bundesliga und das haben sie sportlich auch letzte Saison schon nicht. Mhm.
Also Tobi, nachdem du schon direkt angesprochen wurdest, wie siehst du denn Domenico Tedesco jetzt in der Rückschau?
Ja, ist schwierig. Ich bin da natürlich nicht so drin in der Mannschaft und in dem Mannschaftsgefüge und kann jetzt auch das gar nicht kommentieren, auch wenn das natürlich in der Presse durch war, aber ich glaube, die auch, Benny kann das besser erzählen, als ich das tue. Es hat halt die Weiterentwicklung gefehlt, das ist ganz klar. Man hat halt gespürt, dass er Anfang der Saison versucht hat, diese Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln, aber es hat halt nirgendwo hingeführt. Und jetzt in den letzten Wochen war da doch sehr viel Aktionismus auch teilweise dabei, wo sie dann immer mal hier auf eine Raute umgestellt haben, dann wieder zurück zu ihrem 5-3-2 Stammsystem. Das war halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wie fußballerisch ausgeblutet diese Mannschaft ist, das ist ja ein Prozess, der geht nicht nur seit 2, 3 Wochen, der geht halt schon sehr, sehr lange. Wie fußballerisch ausgeblutet diese Mannschaft, das hast du jetzt wieder im Derby gespürt, wo sie halt mit 2 Mann Überzahl es nicht hinbekommen haben, mehr als 50% Ballbesitz zu haben. Was für eine Profimannschaft ein absolutes Armutszeugnis ist. Du hast 2 Mann Überzahl, das heißt, du hast irgendwo auf dem Platz hast du eine 2 Mann Überzahl. Da spielst du dir 5, 6 Pässe zu und der Gegner läuft nur noch hinterher. So, das hat auch mit Profimannschaft nichts zu tun. Das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, wie man sowas auszuspielen hat. Und das muss man halt schon dann sagen, wenn Domenico Tedesco der Trainer ist, heißt das in seiner, liegt das genau in seiner Verantwortung. Ob der Kader zu schlecht zusammengestellt ist, was er meiner Meinung nach auch ist, ja. Aber das ist seine Verantwortung und da kann man ihn nicht von freisprechen.
Nö, also ganz bestimmt nicht. Die Weiterentwicklung hatte er, glaube ich, angestrebt und dann haben sie, glaube ich, auch Fehler gemacht auf dem Transfermarkt, vielleicht die Spieler falsch eingeschätzt und dann auch zu lange auf Spieler vertraut. Also für mich ist so ein Bentaleb, auch wenn er jetzt suspendiert wurde und so, das ist halt ein Spieler, als Trainer würde der mich verrückt machen, weil du siehst sein Potenzial, du weißt, der kann ein Spiel entscheiden, aber der macht es halt nur alle 10 Spiele und du musst halt immer dieses 10. Spiel rausfinden. Und in 8 Spielen ist er durchschnittlich, in einem Spiel ist er unterdurchschnittlich. Also das ist eigentlich ein Spieler, den du ins Zentrum deines Spiels stellen könntest, wenn der ein bisschen, sagen wir mal, seine, wie soll man es sagen, seine Sicht auf sich selbst und vielleicht auch auf die Mannschaft an sich ändern würde. Und auf solche Spieler wird halt viel zu lange vertraut. Und dann im Winter, dieser ganze Naldo-Sache, da ist ja auch nicht ganz klar, was da jetzt eigentlich passiert ist. Warum ist der jetzt weg? Warum wird dann versucht, das sickert ja auch noch durch, Pepe aus der Türkei zu holen, was eine Vollkatastrophe, was ja noch viel schlimmer gewesen wäre, wenn du in die Mannschaft auch noch Pepe reinschmeißt. Es ist ja wie ein Kanister Benzin in Lagerfeuer reinwerfen. Also da sieht man so ein bisschen, wie kopflos da eigentlich agiert wurde. Also du gibst halt Naldo ab für nix und willst dann irgendwie einen gleichaltrigen Spieler holen, der jetzt im halben Jahr auch nicht weiterhelfen kann und im Notfall nochmal ein anderes Pulverfass wird. Also da, ich glaube, die Winterpause war so ein richtiger Knackpunkt, wo man gemerkt hat danach, okay, da gibt es auch keine Form von Entwicklung und keine Form von Änderung. Das ganze Wintertrainingslager hat man ja auch nur so gelesen und gehört, war ja auch eine Vollkatastrophe, was den Einsatz angeht und da wurde halt sehr lange Sonnenzeiten, aber sehr wenig intensives Training gemacht und ich glaube, da ist einfach so im gesamten Verlauf alles auseinandergebrochen und in seine Einzelteile zerlegt worden und jetzt hat man aber die Möglichkeit und man hat zwar kein Geld, aber zumindest die Möglichkeit, sich die Einzelteile alle anzugucken und zu sagen, welche können wir dann noch zusammenbauen und welche sind hier nur fehl am Platz oder helfen uns auch nicht weiter und da muss man, ich glaube, rücksichtslos, was Verträge angeht und Ablösesummen, muss man sagen, jetzt müssen wir das hier mal komplett ausmisten. Wie ich schon sagte, meinetwegen bei Norbert Elgert anfragen, wer das Potenzial hat, da oben zu wachsen und die hochzuziehen, Stück für Stück, weil sonst kriegst du diese Mannschaft auch nicht zusammengebaut. Es macht jetzt auch keinen Sinn, wieder bei Werder Bremen und Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf die Spieler wegzukaufen und dann wieder irgendwie so wieder so einen Haufen zusammenzubauen, meiner Meinung nach.
Ja, und das Interessante ist, jetzt kann man den Umbruch ja definitiv machen. Also als du vorhin davon gesprochen hast, dass das in der Winterpause dieser klare Cut hätte kommen müssen, da habe ich mich erst zurückgeändert und dann nochmal kurz verifiziert. Damals waren es ja in Anführungszeichen nur 7 Punkte Rückstand auf die Europa League, 13 immerhin schon auf Champions League. Aber man hatte eigentlich das Gefühl, gerade auch noch durch den letzten Spieltag, glaube ich, war das doch vor dem Winter, wo Schalke nochmal gewonnen hat, dass er vielleicht sogar mit einem halbwegs stabilen Lauf in der Rückrunde nochmal was gehen könnte. Und der Auftakt gegen Wolfsburg war ja dann auch gar nicht so schlecht in die Rückrunde. Und dann aber hat man sehr schnell wieder alte Muster gesehen. Also ich glaube, im Winter war die Situation noch zu diffizil, um da auch so einen klaren Cut zu machen. Jetzt hast du alle Argumente auf deiner Seite. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, hat man denn auch die Strukturen dafür? Also Christian Heidel, der wurde jetzt schon ganz häufig mit erwähnt, wenn wir über Zusammenstellung des Kaders sprechen, über nicht reagieren auf Dinge, die früh schon aus dem Ruder laufen. Das liegt ja nicht nur in Verantwortung des Trainers, sondern auch in der Verantwortung desjenigen, der direkte Chef vom Trainer ist. Das wäre Christian Heidel gewesen. Der ist jetzt weg, der wird nicht mehr diesen Cut vollziehen, sondern Jochen Schneider wird es machen und der hat aber ja noch ganz viele andere offene Posten auch noch. Also man möchte einen Kaderplaner noch holen, man muss einen neuen Trainer finden. Es heißt jetzt, dass in dieser Woche diese Entscheidungen geregelt werden würden, aber dann muss man ja auch schnell handeln. Also man steht da ja auch unter einem unglaublichen Zeitdruck.
Das stimmt. Tobi, sprich du.
Du hast halt gar keine Kontinuität auf gar keiner Position bei Schalke, weil wenn ich gerade das Wort Umbruch höre, aber wir hatten ja gerade erst einen Umbruch auf Schalke.
Der Umbruch haben wir jedes Jahr, also es...
Vizemeister-Saison war ja schon mal ein kompletter Umbruch und Heidel hat ja die ersten Monate, ist ja durch Schalke rumgelaufen, hat nichts anderes erzählt, als was er da für einen Kader übernommen hat, der viel zu teuer war und den er erstmal günstiger machen musste, so. Es ist halt schwierig, jetzt stand schon wieder ein Umbruch und das ist halt das, was halt diese Traditionsvereine, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so ein, wo die im Nachteil sind im Moment an einfach. Das ist, dass sie halt alle zwei Jahre neuen Kurs einschlagen. Jetzt wird es wieder eine neue Schalke geben und das wird dann wieder nicht funktionieren nach einem halben Jahr. Hm. Dann hast du wieder eine neue Schalke.
Also bei mir sind alle Alarmglocken angegangen, als da quasi dieser Radikalschlag gekommen ist, Heidel weg, Tedesco weg. Und wo man dann, wo so Namen durch die Gegend geisterten, Metzelder und so weiter, wo ich das Gefühl hatte, die gucken einfach nach zu Borussia Dortmund, gucken, was haben die installiert. Mhm. Und wir suchen jetzt quasi genau das Ebenbild. Ja, also die haben Jadon Sancho aus England geholt, einen jungen englischen Außenbahnspieler, wir holen Rabi Matondo. Und da habe ich gedacht, so das kann nicht sein, weil genau das ist ja das, was Tobi sagt. Die Traditionsvereine kranken an sich selbst mehr oder weniger. Warum guckt man denn nicht bei den Vereinen, die zwar verlacht sind oder von der Fanbase der Bundesliga immer noch so argwöhnisch betrachtet werden, aber warum guckt man denn nicht, wie Hoffenheim sich aufstellt, wie auch Leipzig sich organisiert? Warum muss man denn immer beim Nachbarn und bei den großen Namen oder den legendären Namen der Bundesliga schauen, wie die das machen? Das verstehe ich nach wie vor nicht. Ich meine, den Schneider zu holen, das Personal ist von Leipzig, ist ein erster guter Schritt. Aber wie Tobi schon sagt, man fängt jetzt quasi bei Null an. Man hat ganz wenig Zeit, jetzt überhaupt Spieler zu überzeugen. Ich bin auch gespannt, wer da diese Woche angeblich präsentiert werden soll und in welcher Reihenfolge vor allem. Das wird ja auch nochmal interessant, weil da gibt es ja auch gewisse Abhängigkeiten und die Leute müssen ja auch zusammenpassen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie eine Pressekonferenz machen werden, wo dann das neue Dreigestirn da plötzlich sitzt, sondern es wird Schritt für Schritt gehen. Und die Zeit spielt natürlich einen Faktor. Also wenn du eine Mannschaft neu ausrichten willst, irgendwer muss damit mal anfangen. Und so ganz viel Zeit ist da nicht mehr. Deswegen glaube auch ich nicht, dass der Umbruch, der jetzt ansteht, so sein wird, wie er sein sollte. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir in 4 Jahren, wenn ich beim nächsten Rasenfunk bin, in 4 Jahren, dass wir die nächsten 4 Jahre ähnlich rekapitulieren werden.
Ich hoffe früher, Benni. Ich hoffe früher, dass du nicht nur alle 0-4 Jahre hier auftrittst. Aber woran liegt es dann an den festgefahrenen Strukturen, dass es in so einem, also du hast jetzt das Wort Traditionsverein in den Mund genommen, dass es da nicht so einfach ist, so einen Umbruch zu vollziehen? Also liegt das dann an den, vielleicht auch an den Personen, die jetzt jemand wie ich als Außenstehender gar nicht so auf dem Schirm hat, also an der Videoanalyseabteilung, an der Scoutingabteilung, vielleicht auch an so anderen Faktoren wie Psychologie, Ernährung, Trainingswissenschaft, dass da einfach Leute sitzen, die schon sehr lange ihren Job machen, aber halt immer auf die eine Art und deswegen haben andere, die jüngere Strukturen haben, halt jetzt für diesen Moment gerade da moderner denkende Leute sitzen, die vielleicht auch alle einer einheitlichen Philosophie folgen oder wie würdest du das begründen? Weil eigentlich hat doch Schalke die besten Voraussetzungen. Man hat schwimmt nicht im Geld, ja stimmt, aber man hat jetzt gerade viel in Infrastruktur gesteckt, man hat eben die Knappenschmiede als Talentpool, der immer wieder was hervorbringt, da können sich ja andere Bundesligisten nur die Finger zu lecken. Du hast immer noch die Strahlkraft, das heißt, wenn du einen Spieler verpflichtest, dann kann der sich, wenn er von, weiß nicht, 15 anderen Vereinen kommt, von, okay, vielleicht 12 anderen Vereinen, dann kann der sich auf jeden Fall verbessern, wenn er zu Schalke 04 geht und zwar nicht nur finanziell, sondern es geht auch darum, eben bei diesem Verein zu spielen. Also eigentlich liegt doch alles da.
Ja, das ist ja das Verrückte. Ich glaube, ich war letzte Woche auf Schalke, dieses Vereinsgelände an sich ist eigentlich ein ganz schönes Symbol für das, was da gerade passiert. Also es wird wahnsinnig viel gebaut. Parkhäuser, Trainingsplätze, alles wird platt gemacht. Der traditionelle erste Trainingsplatz, den gibt es schon gar nicht mehr. Und zeitgleich steht da noch diese alte Geschäftsstelle, wo oben sich dieses Logo aus den 90ern noch so rumdreht, als wäre das ein Weltkonzern. Und wenn man auf dieses Gelände kommt, hat man halt das Gefühl, hier ist wahnsinnig viel im Umbruch. Aber es steht auch wahnsinnig viel still. Ne? Also es ist eben nicht alles modern. Und ich weiß jetzt nicht, ob das an einzelnen Personen auszumachen ist, aber ich glaube, das, was Christian Heidel ja geschafft hat, zusammen mit Tedesco letztes Jahr, eben auch aufgrund des sportlichen Erfolgs und das Jahr davor vielleicht auch noch, ist so ein bisschen Ruhe reinzubringen und eben nicht die Leute auf den Plan zu rufen, die als erstes krakeelen und den ganzen Verein auseinandernehmen und nach Änderungen schreien. Aber das ist vielleicht dann auch, hat man sich da vielleicht zu gemütlich gemacht. So, ich glaube jetzt gar nicht mal, dass es da jetzt keine Menschen mit Visionen gibt auf Schalke. Aber ich glaube, es gibt halt niemanden oder keinen starken Mann, der, von dem man weiß, der ist da jetzt 5, 6, 7, 8, 9, vielleicht 10 Jahre und deichselt mal was, weil eben alle schon in diesem Modus sind. alle 2 Jahre habe ich hier einen neuen Chef, alle 2 Jahre gibt es hier ein neues Konzept, alle 2 Jahre gibt es hier eine neue Idee, und das hat sich halt schon festgefahren. Und ich weiß auch nicht, ob man da jetzt von heute auf morgen die Wende schaffen kann und sagen kann, so, das bleibt jetzt hier, wir bleiben jetzt erstmal alle hier und gucken, wie es passiert. Ich hätte gedacht, dass Heidel und Tedesco das noch eine Saison durchziehen. Hm. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, als Heidel dann als erstes gegangen ist. Dass Tedesco dann gehen musste, war dann, das war ja reine Symbolik. Aber dass Heidel sich quasi vom Acker machte, das fand ich dann doch schon ein bisschen seltsam, weil ich den eigentlich auch für jemanden gehalten hatte, der den Kopf dann hinhält und dann auch Bock hat, das nochmal umzuwandeln. Aber selbst der hat dann ja irgendwann auch gemerkt, mein Tagwerk ist hier getan und vielleicht kann ich nichts mehr tun, hat seine Fehler vielleicht auch eingestanden. Aber dem hätte ich zumindest zugetraut, dass er auf Kontinuität setzt und auch sich dann da erstmal in den Sturm wirft, um die Sachen wieder gerade zu rücken oder zumindest versuchen gerade zu rücken. Also ich finde den Abgang von Heidel deutlich, deutlich schlechteres Zeichen als den Abgang von Tedesco, weil Trainer fliegen nun mal relativ häufig. Das ist, glaube ich, bei fast jedem Verein so. Das ist das Geschäft von denen, aber dass quasi auf so leitenden Positionen immer wieder neue Leute reingebracht werden und neue Ideen, und dann müssen die erstmal analysieren, was alles schiefgelaufen ist vom Vorgänger. Und dass zwischenzeitlich dann auch darüber diskutiert wurde, Horst Held wieder zurückzuholen, der vor 2,5 Jahren noch irgendwie fast in der Kurve aufgeknöpft wurde, sich dann mit Tränen verabschiedet hat und jetzt als der neue Heilsbringer irgendwo im Hintergrund erdacht wurde. Das sind ja auch so, ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass da vielleicht dann auch so ein bisschen die Kreativität fehlt, wenn es darum geht, das richtige Personal an den Start zu bringen. Also meine große Hoffnung ist, dass wir nicht nächste Woche nochmal uns schreiben und dann plötzlich sitzen Christoph Metzelder, Horst Held und Dieter Hecking als das dynamische Trio für die nächsten Jahre da. Nur das will ich hier schon mal kurz ablegen. Wenn das so ist, dann schauen wir weiter.
Ja, also Dieter Hecking. Tobi.
Darf ich einmal kurz eingrätschen, bevor es zu Dieter Hecking kommt? Anschließend an die Frage von Max, wenn man natürlich dann über Veränderungen redet und dann auch über die, was ist dann das, was bleibt. Ich bin nicht tief genug drin im Schalke-Thema, aber ich muss dann ja auch die Frage stellen, ist die große Kontinuität, die du dann hast, ist ja quasi der Machtzirkel um Clemens Tönnies. Läuft da was schief, wenn du halt dann, du hast halt so überall auf allen Posten Veränderungen, nur hier hast du halt eine Kontinuität, kann man davon irgendwas ableiten?
Ja, Clemens Tönnies ist ein streitbarer Charakter, aber jeder, der es mit Schalke hält oder sich ein bisschen tiefer damit auskennt, weiß auch, wenn der den Daumen senkt, dann kommen noch mal ganz düstere Zeiten. Also der hält das quasi auch mit seinen Kontakten und seiner Aura, hält er da quasi auch die richtigen Leute an den Verein, sodass die finanziellen Mittel stimmen. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Dass er sich selber aus den Medien zurückgenommen hat eine Zeit lang, das war eine Wohltat für alle, dass er sich quasi nicht zu allem geäußert hat. Aber man merkt eben auch immer daran, als jemand, der Schalke ein bisschen mehr beobachtet, wenn er sich äußert, oder wenn er wieder auftaucht oder wenn er wieder golfen geht mit Chefredakteuren von Boulevardzeitungen, dann passiert auch was bei Schalke 04. Also das ist immer ein Signal, wenn der Name irgendwo auftaucht in den Medien, weiß man, dass in 3 Wochen irgendwer fliegt oder irgendwas, irgendeine Meisterschaft ausgerufen wird. Ich glaube, der hat einerseits eine wichtige Rolle, was so die, sagen wir mal, den Zusammenhalt des Vereins angeht, aber andererseits kann ich mir auch schon vorstellen, dass relativ viele Leute, die länger im Verein arbeiten, dezent den Brechreiz unterdrücken müssen, wenn der aufläuft. So, das könnte ich auch verstehen, weil der ist ein stranger Typ, der hat eine krasse Aura. Ich habe den einmal getroffen. Wenn der in den Raum reinkommt, will man den scheiße finden und nach 10 Minuten will man den unbedingt in den Arm nehmen. Und ich glaube, dass man sich, wenn man da jetzt jeden Tag.
Ja, wirklich.
Ja, wahrscheinlich ist es so.
Vielleicht hat Schalke 04 ein ganz ähnliches Problem wie der FC Bayern, nämlich dass die entscheidenden Köpfe, zumindest 50% sind es beim FC Bayern der entscheidenden Köpfe, halt noch einfach sehr in einem alten Fußball leben und auch in alten Strukturen denken und glauben, dass der Fußball immer noch genauso funktioniert, wie er halt zu ihrer Großzeit funktioniert hat. Und es äußert sich halt nur auf einem anderen Level. Also bei Bayern reicht es halt irgendwie wegen der vollkommen unfairen Vorteile wirtschaftlicher Art dann doch immer noch für 6, vielleicht 7 Meisterschaften in Folge. Und bei Schalke äußert sich aber das halt viel dramatischer, weil da halt die Rahmenbedingungen komplett andere sind. Aber vielleicht ist es das gleiche Problem.
Ja, ich glaube, das kann ein Faktor sein, dass man natürlich denkt, wir haben das doch immer so gemacht und quasi auch diese sagen wir mal, diese Aura haben sie ja nicht irgendwo, das sind beides erfolgreiche Geschäftsmänner und die haben schon sehr viel Erfolg in ihrem Leben gehabt und die glauben halt, den Erfolg, den sie vielleicht im Fleischbusiness oder in anderen Metiers haben, werden sie auf den Fußball übertragen können, missachten aber, dass sich der Fußball halt rasant weiterentwickelt hat und verändert hat und ich finde es auch, es ist auch kein positives Zeichen mehr im Fußball, wenn quasi die Köpfe eines Vereins andauernd irgendwo auftauchen und politische Statements und was auch immer und sich zu jedem Thema äußern müssen, was Uli Hoeneß ja in der Vergangenheit durchaus öfter gemacht hat als Clemens Tönnies, aber ich finde jemand in der Position und in der Machtposition und in der Erfolgsära, in der Erfolgswelt, in der die leben, müsste es eigentlich nicht mehr nötig haben, sich über alles Mögliche auszulassen, sondern der kann seine Position genießen in so einem Verein, der kann da vielleicht im Hintergrund agieren, aber sich immer wieder selber in den Vordergrund zu drängen, ist für mich eher ein Zeichen von Schwäche und vielleicht auch Hilflosigkeit, weil sich eben der Fußball an denen weiter vorbei entwickelt hat.
Ich kann es halt auch nicht beurteilen, ich kenne es halt nur immer, das kannst du halt immer nur mit Hamburg hier vergleichen, wo ich es ja dann ein bisschen kenne, dass ich ja mittlerweile halt da gelernt habe, dass so eine fehlende Kontinuität hat immer einen Grund auf anderen Positionen. Also die Kontinuität ist dann auf anderen Positionen da und sei es nur, dass der Kontinuität ist, dass es einen Machtkampf im Hintergrund gibt und dass da dann dieselben Strippenzieher sind. Das führt dann oft zu dieser fehlenden Kontinuität in den sportlichen Positionen, die du auf Schalke ja zu beklagen hast. Mhm.
Was hältst du denn von der These, Benny, die Raphael Honigstein aufgebracht hat, in der er gesagt hat, das Malocher-Image, was immer noch so gepredigt wird auf Schalke und auch von den Zuschauern ja so deutlich honoriert wird, dass man sich davon verabschieden muss, weil heutzutage alle Mannschaften über Kampf und Engagement in die Partien finden müssen, aber der Unterschied macht es nicht mehr, wie sehr du Hashtag alles raushaust, sondern wie gute spielerische Mittel du einfach findest. Also er schreibt, ich zitiere ihn mal, Fußball darf auch in Arbeiterstädten schön und kunstvoll sein, er darf eskapistisch glänzen und strahlen. Von der Idee, dass Fußball sozusagen als Bergbau mit anderen Mitteln funktioniert, sollte sich Schalke dagegen endlich verabschieden. Der Ball rollt nicht besser, wenn man ihn mit falschem Kohlenstaub überzieht.
Ja, stimme ich überein, was die sportliche Leistung, also den sportlichen Erfolg angeht. Ich meine, das sieht man ja in Dortmund, die über Jahre halt wirklich super Traumfußball gespielt haben und auch einen Arbeiter-Background haben, den aber so ein bisschen von sich weggeschoben haben. Mhm. Aber es ist immer wieder erstaunlich, das muss man leider sagen, und ich war in dieser Saison sogar wirklich auch ein paar Mal im Stadion, die Fans lassen sich von sowas leider mitreißen. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Also na klar, kommt man jetzt mit Malocher-Fußball und alles raushauen und die kriegen keinen Grashalm, nehmen die mit nach Hause und solchen Sprüchen, kommt man jetzt nicht wieder in höhere sportliche Sphären. Aber es ist nach wie vor so, dass es auch über Jahre immer wieder diesen Zwist-Fans-Mannschaft gibt. Also das Publikum in Gelsenkirchen ist eben auch manchmal so ein kleines Operettenpublikum und lässt sich halt gerne bespielen und dann soll aber auch was passieren. Aber wo alle aus den Sitzen gehen, ist halt, wenn jemand irgendeinen Monstersprint hinlegt und eine Grätsche raushaut und so. Und das funktioniert auf Schalke halt, glaube ich, immer noch besser als in jedem anderen Stadion. Und ich glaube, vielleicht ist da so genau dieser Zwiespalt, wo der Verein nicht weiß, wo er hin soll. Weil einerseits, und ich meine, das ist das einfachste Mittel, wie du ein Publikum hinter dich bringen kannst, ist, sich einfach voll reinzukloppen. Aber andererseits bringt das natürlich das Fußballerisch nicht weiter. Ne? Aber in dieser Saison ist es halt so, dass sie weder fußballerisch geglänzt haben, noch sich in 30 Spielen über alle Maßen in irgendwas reingeworfen haben, sodass da eigentlich gar nichts gepasst hat. Aber
müsste man da nicht vielleicht auch ein bisschen offener mit umgehen? Also, weil ich finde, in den Zwischentönen hört man das jetzt schon häufiger, vor allem in der Saison, wo es nicht so gut läuft. Also Domenico Tedesco zum Beispiel hat ja auch gesagt, ja, Leute, es ist aber halt auch schwierig, wenn wir gegen den tiefstehenden Gegner zu Hause spielen und beim zweiten Pass, den der Außenverteidiger zurück zum Innenverteidiger spielt, wird schon unruhig in der Arena, weil es jetzt ein Pass nach hinten und nicht nach vorne war. Und das in der Phase, in der alle Welt sagt, Leute, ihr müsst endlich mal ein Ballbesitzspiel aufziehen. Also es wird ja immer wieder angedeutet. Weston McKennie hat das in einem Interview mit ESPN auch so ein bisschen angedeutet, dass es ein bisschen schwierig wäre, dass es immer so schnell unruhig werden würde. Und das wird sich ja nie verändern, wenn nicht die Verantwortlichen, und zwar im besten Fall alle Verantwortlichen, von Clemens Tönnies über Jochen Schneider bis hin zu Dieter Hecking, der jetzt dann als Trainer verkündet werden wird, dass alle, ja, warten wir es mal ab. Eigentlich wäre es komisch, weil Gladbach gerade so in der entscheidenden Phase steckt, aber wer weiß, welche dies da gerade laufen. Das können wir alles abwarten. Aber wäre es nicht eigentlich notwendig, dass das von allen offen adressiert wird? Ob es sich dann verändert und wie lange das dauert? who knows? Aber immer nur in diesen Zwischentönen, das hilft doch auch nichts und das bringt doch auch nichts, wenn du dich als Mannschaft jedes Mal dann als geprügelter Hund in die Kurve stellst, die dann von der Kurve nochmal anhören musst. Gerechtfertigt natürlich, aber du musst dich nochmal von zigtausenden beschimpfen lassen. Nächstes Spiel gewinnst du mit 3 Standardsituationen und im Tor in und einem Tor in 11:9 Überzahl und machst dann vor dieser Kurve auch verständlicherweise, aber machst da dann die Jubelfotos. Das ist doch völlig schizophren.
Das ist aber auch in gewisser Weise schwer möglich. Weil du hast ja auch gesehen, wenn du jetzt den Raphael Honigstein-Text gesehen hast, dass der dann teilweise Replies bekommen hat, halt von wegen, dass das von Fans, die das gar nicht einsehen wollten. Die halt auch gar nicht dieses Malocha-Ding wegdiskutieren wollten, was ja eigentlich komplett ahistorisch ist. Schalke war in seinen Hochzeiten kein Malocha-Club.
Ja.
Und dieses Bergbau-Image ist auch so, ist eigentlich auch. Ja, jein, so kann man auch sich drüber streiten, aber will ich jetzt gar nicht mit anfangen, aber du kannst halt, das ist halt so schwer rauszubekommen einfach aus dem Club, weil die Leute halt so fest daran glauben, an diese Vision. Da, das ist ganz schwierig, jetzt einfach dann offen zu sagen, so Leute, weil da hat auch keiner die Autorität für. Und die Autorität dafür hätten, sind halt Ex-Leute, die mal da waren, die trauen sich das nicht, die tun das nicht, was weiß ich.
Na, Clemens Tönnies hätte doch die Autorität. Oder
ja, aber okay. Der greift ja immer wieder, um von seinem Milliardenimperium abzulenken, immer wieder auf diesen Malocha-Kram zurück. Ich glaube, vielleicht spielt beides zusammen. Und zwar, es gab halt, und ich beobachte den Verein jetzt schon relativ lange und manchmal auch mit vollem Herzen, aber gefühlt seit 20 oder sagen wir mal 15 Jahren warten eigentlich alle auf irgendeine Form von Philosophie. Es ist nicht so, dass ich glaube nicht, dass jeder annehmen würde, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen jetzt das und das und das machen. Es gibt einfach keine. Und so fällt man immer wieder zurück auf, komm, wir kloppen uns voll rein und mal Malocha-Fußball und wir kloppen unsere Tunnel mit irgendwelchen falschen Flözen aus, damit das aussieht, sind wir hier noch der Malocha-Verein. Also ich glaube, Sinnbild dafür, und das ist jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre her, ich erinnere mich da nur so lebhaft dran, als sie Raoul ein Stück Kohle in die Hand gedrückt haben, als er im Stadion vorgestellt wurde. Ja. Und der Mann dachte so, was ist denn jetzt hier
eigentlich? Genau, los? Ja, das ist eine meiner Lieblingsszenen von Schalke der letzten Jahre. Und genau. du kaufst einen Spieler wie Raoul und gibst ihn zur Mannschaftsvorstellung ein Stück Kohle. Das zeigt doch, wie abartig.
Genau, also ich glaube, die Abwesenheit jeglicher Spielidee und die Abwesenheit von Kontinuität führt automatisch dazu, dass man sich auf das beruft, was ja immer funktioniert hat, und das war reinhauen, Arsch aufreißen und quasi sich die Lunge aus dem Leib reißen. Ich glaube, Schalker-Fans, wenn die tief in sich reinhorchen und sie würden es niemals zugeben, aber wenn der FC Schalke so Fußball spielen würde, wie Borussia Dortmund es in den letzten Jahren getan hat, dann würde keiner sagen, ach, wie schön wäre das, wenn wir uns mal wieder so richtig reinkloppen und reinhauen und mordig Blutgrätsche und 0-0 erkämpfen. Also natürlich giert jeder nach schönem Fußball, aber vielleicht ist im Laufe der Jahre auch so ein bisschen der Glaube abhanden gekommen, dass die handelnden Personen in der Lage sind, das einzustielen. Und wenn wir über die Namen sprechen, die wir gerade besprochen haben, Stichwort Dieter Hecking, dann glaube ich auch nicht, dass der nächste Schritt sein wird, dass Dieter Hecking da den Glanz und Gloria-Fußball reinbringt, sondern der wird jemand sein, der das, was rudimentär da ist, stabilisieren wird und da eine ordentliche Mannschaft draufbringen wird, aber es wird eben auch nicht der nächste Schritt sein. Und es wird dann wieder darauf hinauslaufen, dass man sich reinkloppen und die Lunge aus dem Leib laufen will. Das ist einfach die Abwesenheit einer groß angelegten Idee für den Verein. Und das finde ich ja das Erstaunliche, weil wenn man in die Jugendarbeit guckt und Norbert Elgert, der seit Jahren jedes Megafon in die Hand nimmt und schreit, tut was, sonst stirbt hier alles weg, was unser Grundkapital ist, und keiner hört darauf, dann ist das ein Alarmsignal, das ja noch gar nicht so laut geschrillt hat. Das wird dann ja das Nächste sein, dass der Verein merken wird, oh, die Talente, wie sie sonst uns zugeflogen sind, die kommen jetzt auch nicht mehr am Fließband, weil Schalke da vielleicht auch so ein bisschen was versäumt hat oder die anderen Vereine eben was aufgeholt haben, was Schalke vielleicht vor 10 Jahren besser gemacht hat. Und ich glaube, das wird dann der nächste Punkt sein, dass man merkt, unsere knappen Schmiede, so toll die auch ist und so super Arbeit Norbert Elgert macht, produziert jetzt keine Goretzka, Sanés und Manuel Neuers mehr, sondern da kommt vielleicht mal einer alle 2 Jahre hoch und den muss man auch erstmal einarbeiten ins System. Also da krankt es an vielen Stellen und ich glaube, die Fans wären bereit für einen kompletten Neuanfang und auch für eine Philosophie, die ausgegeben wird, aber es muss halt auch glaubhaft sein. Und wenn man jetzt Dieter Hecking holt, so sehr ich den auch mag, vor allem wegen seiner nicht ändernden Frisur seit 30 Jahren, aber der ist halt für mich kein Mann, der den Umbruch einleiten wird. Der ist ein Mann, der verwaltet. Und vielleicht gibt es dann einen großen Plan in der Hinterhand. Aber ich glaube nicht, dass der Umbruch jetzt tatsächlich im nächsten Jahr vollzogen wird, vollzogen werden kann.
Wie hat Günther Klein hat das doch, glaube ich, so schön getwittert. Dieter Hecking kann jeden Verein auf Platz 7 führen, egal wie gut oder schlecht der Verein ist.
Ich meine, das ist auch eine Qualität, ne? Das ist ja so. Aber das ist jetzt nicht das, was Schalke 04, glaube ich, langfristig helfen wird.
Wäre ja auch aktuell eine deutliche Verbesserung. Abschließende Frage, auch wenn ich wirklich noch ewig mit dir über Schalke reden könnte, aber jetzt ist die Saison ja auch noch nicht vorbei. 6 Punkte Vorsprung sind es auf den VfB, man spielt noch zu Hause gegen Augsburg in Leverkusen und dann zu Hause gegen Stuttgart. Das heißt, einmal gegen eine Mannschaft, die den Nichtabstieg perfekt machen kann in dieser Partie, einmal gegen eine Mannschaft, die gerade sich nicht entscheiden kann, ob sie Champions League spielen möchte oder vielleicht Europa League, jeden Punkt dafür braucht, und dann gegen die Mannschaft, die jetzt mal gerade Aufbruchsstimmung erzeugt hat und eventuell zu so einer Art Endspiel anreisen könnte auf Schalke. Hast du die Sorge, dass das tatsächlich noch auf den Relegationsplatz geht für Schalke?
Ja, und zwar aufgrund des Derby-Sieges. Also wer diese Mannschaft und den Verein beobachtet, ist, dass jedem Hoch folgt ein tiefes Tal der Tränen. Und ich glaube, das entscheidende Spiel wäre eigentlich das jetzt nächstes Wochenende gegen Augsburg. Ich glaube, das werden sie verlieren. Leverkusen in Normalform ist ja auch nicht die Mannschaft, die Schalke, wo Schalke irgendeine Form von Chance hätte. Und dann wird es ein Endspiel geben am Ende. Und da weiß ich nicht so genau, wie nervlich stark die Mannschaft ist. Vor allem, wenn Stuttgart das an den Tag bringt, was sie jetzt am letzten Spieltag gemacht haben. Also wenn sie so weiterspielen, so gallig und nach vorne, könnte das schon noch spannend werden. Also ich glaube, das nächste Spiel ist der Knackpunkt. Und so wie ich Schalke 04 einschätze und halt auch kennen und hassen und lieben gelernt habe, wird nach diesem Wochenende der Freude und des Stolzseins am nächsten Wochenende eine ganz, 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 ganz üble Klatsche folgen. Und dann werden alle wieder depressiv am Boden liegen. Also ich glaube, dass, ich meine, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass das quasi dieser Derby-Sieg ja den Nichtabstieg besiegelt hat. Ich glaube, das würde ich noch nicht unterschreiben. Also ich sehe durchaus noch Potenzial, dass die unten noch mit reinrutschen auf den Relegationsplatz.
Mhm. Na Gott sei Dank hat man die Tordifferenz.
Da diesen Zirkelschluss einmal zurück zum Spiel zu machen, das war ja auch kein gutes Spiel von Schalke. Muss man ja noch 5-mal betonen, dass man bis zu diesem 1-1 keine Idee hatten, wie sie jemals ein Tor schießen wollen. Auch nach dem 1-1 hatte man keine Idee, wie sie jemals ein Tor schießen wollen. Wir haben ja dann eigentlich einen Elfmeter, einen Eckball, einen Freistoß. Also der Dreiklang des Standards. Und dann das letzte Tor kannst du eigentlich vergessen, dann gegen 9 Mann. Aber das war kein sonderlich gutes Spiel von Schalke. Und wenn jetzt Stuttgart ankommt mit der Raute und auch sagt, hier, nehmt ihr mal ein bisschen auch den Ball zwischendurch, dann sieht das wieder ganz anders aus.
Ja, da bin ich dafür. Aber wenn Relegation, sage ich dann gerne gegen Union.
Ja, Relegation bin ich noch nicht so. Sie müssen sich eigentlich nur einen Punkt irgendwie ergattern.
Genau.
Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass Stuttgart jetzt mit 9 Punkten durchmarschiert, hat ja auch Hitzelsberger ganz deutlich gesagt. Ey Leute, wir sind da unten drin, wir gehen jetzt keine 12 Punkte holen in den letzten 3 Spielen. Also glaube ich schon, dass die da verschont bleiben von.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, wir werden es uns ganz entspannt angucken können, und wenn wir sind bei kein Plan, ein Tor zu schießen, ein Elfmeter und so weiter, dann können wir jetzt auch gleich über Bayern gegen Nürnberg sprechen. Die Bayern nämlich hätten die Chance gehabt, auf 4 Punkte davonzuziehen beim Auswärtsspiel in Nürnberg. Damit hätte man sich ein Freispiel in den ausstehenden Partien gegen Hannover, Leipzig und Frankfurt erspielt. Aber es passt zu diesem Spieltag fast schon folgerichtigerweise, lässt man diese Chance verstreichen, verspielt nur 1:1 und muss sich dafür irgendwie auch noch bedanken. Also die Frage, die über diesem Spiel steht, ist, wer ist jetzt eigentlich hier der Depp? Also der Club, der mit 1:0 geführt hat und sich das 1:1 fast selbst ins Tor legt und in der 89. Minute einen Strafstoß an den Innenpfosten sammelt, oder der FC Bayern, der eben diese Steilvorlage aus Dortmund nicht nutzen kann, in Person von Kingsley Coman in Minute 95 50 Meter allein aufs Tor zu läuft, nur um dann an Martinia zu scheitern. Tobi, da würde mich deine Meinung interessieren. Wer ist der Depp? Jetzt Tobias Escher.
Alle sind der Depp. Es war äußerst absurd. Ich war gestern in der Spiegel-Online-Redaktion zu der Zeitpunkt, und da hat sich dann die gesamte Wochenendschicht vor dem Fernseher versammelt, und das Unglauben war riesig. Ich habe schon vor dem Elfmeter gesagt, ich habe 10 Cent auf den Tisch geschmissen und gesagt, 10 Cent, dass der F schießt.
Boah, da bist du aber auch echt ins Investment gegangen.
Und ich bin ab 60, wow. Ich habe 60 Cent gewonnen, weil alle gesagt haben, der trifft. Damit bin ich reich. Jetzt müsste ich eigentlich gar nicht mehr hier sein.
Ja, macht's gut, ihr Idioten. Ich bin in Vegas.
Aber das war halt eigentlich, wenn man sich im Nachhinein so überlegt, war es so ein klassisches Spiel, wo eigentlich relativ lange nichts passiert. Also eher eine Halbzeit lang gar nichts. Und dann in der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen das Tempo angezogen. Aber die Schlussphase war dann wirklich das, was dann in Erinnerung bleibt und deswegen dieses Spiel als verrückt bleibt, das eigentlich an sich gar nicht so verrückt war, wenn man sich die ersten 80 Minuten jetzt rein betrachtet.
Ja, aber kannst du mir das denn erklären, warum war denn die Anfangsphase so wenig? Dass Nürnberg sich da in seiner inzwischen Stammformation tief postieren würde, das war ja klar, aber warum sehen wir in dieser Saison einmal den FC Bayern, der gegen Borussia Dortmund loslegt, wie die Feuerwehr zum Beispiel, und der aber zum Beispiel auch gegen Düsseldorf, gegen den tiefstehenden Gegner, ein 4:1 rausspielt, und warum sehen wir dann aber auch so einen FC Bayern wie jetzt hier am Sonntagabend, der bis auf ein Freistoß von Alaba in der ersten Halbzeit eigentlich gar nichts nach vorne gebracht hat.
Es ist, ich habe das Gefühl, dass diese B11 der Bayern, es ist ja eigentlich keine B11, eigentlich war es eine A11, kannst du bei Bayern nicht so genau sagen, aber ich merke alleine schon dadurch, dass du einen Müller dann auf dem Flügel spielen lässt oder einen Goretzka, die dann ins Wechselspiel sind und eben nicht einen Gnabry, eben nicht die Flügelzange Gnabry-Coman hast, das macht schon einen riesigen Unterschied, weil diese Mannschaft ist halt immer noch ganz stark auf diese Flügelzange ausgerichtet. Und ich finde halt gar nicht auch, dass dieser Sieg gegen Düsseldorf so mega überzeugend war im Spielaufbau. Mhm. Da haben sie auch dann sehr viel über ihr Ballgewinn, auch über die Aggressivität gegen den Ball gelöst, was jetzt gegen Nürnberg gar nicht ging, weil die erstens sehr gut gehalten haben und zweitens aber auch dann sehr schnell den Ball wieder ganz, ganz, ganz weit nach vorne gespielt haben. Mhm. Und dieses Problem gegen tiefstehende Gegner, das hast du bei Bayern in dieser Saison. Das musst du ganz klar so benennen. Und das war dann in dieser Anfangsformation mit Müller auf dem Flügel, wo er in diesem Kovac-System, finde ich, überhaupt nicht funktioniert, hat man wieder gesehen, ist er dann zur Halbzeit auch raus.
Warum denn? Warum funktioniert er dann noch viel schlechter als bei anderen Trainern? Hat man das ja auch schon gesehen, aber nicht in dieser Schärfe. Das war auch eine Hörerfrage im Forum.
Weil die Abläufe nicht geschliffen sind. Also Müller ist ja ein Spieler, der durch seine ganze Art, durch seine Laufwege immer wieder Spieler rausziehen möchte. Der möchte immer wieder Räume aufziehen, der möchte Räume ausnutzen, der möchte halt in einer Struktur sein, wo seine Laufwege etwas bewirken. Mhm. Und das tun sie auf der 10 sehr stark. Deswegen fand ich in den letzten Wochen auf der 10 auch wieder sehr, sehr gut bei den Bayern. Auf dem rechten Flügel tun sie das nicht, gerade wenn du dann halt niemanden hast, wo das Zusammenspiel ist, außer an Kimmich, der aber dann meistens die Linie runtergeht und dann zur Flanke geht. Thiago und Martinez, so sehr ich beide schätze und so großartige Leistungen sie zeigen, sind aber auch keine Spieler, die sich dann im letzten Drittel mit aushelfen. Du hast da eine relativ tiefe Doppel-6 und du hast dann eigentlich niemanden als Unterstützungsspieler für Müller. Niemanden, für den Müller arbeiten könnte. Und das, finde ich, kann auf der 10 viel besser dann für einen Lewandowski, der sehr weit ausweicht, für einen Coman, für einen Gnabry, da finde ich ihn viel überzeugender.
Ja, Benni, bleibt noch die Frage, was jetzt der 1. FC Nürnberg aus diesem Spiel mitnehmen kann. Also man hätte, logischerweise hätte man diesen Dreier sehr, sehr dringend gebraucht. Das ist fast immer eine Floskel am 31. Spieltag, aber wenn du auf Platz 17 stehst, noch viel mehr als eh schon. Und man hat ja auch sehr, sehr viel gut gemacht in der Partie.
Ja, also ich glaube, es gab nach der Szene so ein Spiel, wo nach dem Spiel eine Szene, nicht nach der Szene ein Spiel, wo der wo der Trainer den, ich glaube, den Leibold in den Arm nimmt und irgendwie sagt so, ja, andererseits haben wir einen Punkt gegen Bayern geholt, ne? Hätte uns das jemand vorher gesagt, hätten wir auch gesagt, im Leben wird das nicht passieren. Also ich glaube, es ist ein bisschen zweischneidig. Kannst natürlich gewinnen, weißt du auch nachher nicht wie, ist auch egal in der Situation. Aber andererseits haben die das Beste daraus gemacht gegen eine Bayern-Mannschaft, die jetzt nicht sonderlich gut war, aber immer noch deutlich besser als Nürnberg es wahrscheinlich in dieser Saison jemals sein wird. Ich glaube, in Nürnberg glaubt kaum noch jemand daran, dass man da hochkommen kann. Das wäre jetzt ein Big Point gewesen, glaube ich, mit dem keiner gerechnet hat. Aber im Endeffekt ist es eine schöne Geschichte für Nürnberg Zuschauer und für die Mannschaft vielleicht, dass man den Bayern die Meisterschaft nochmal eine Woche lang nach hinten geschoben hat. Aber ich glaube, so richtig der Glaube, dass man da jetzt nochmal mit Hurra-Stil oben in der Tabelle nochmal auf den Relegationsplatz landet, ist nicht mehr so richtig da, habe ich so das Gefühl.
Naja, es wären halt nur 3 Punkte auf den VfB gewesen bei einem Restprogramm von auswärts in Wolfsburg, zu Hause gegen Gladbach und auswärts in Freiburg. Kein einfaches Programm, aber du hättest zumindest das Gefühl gehabt, Luft zum Atmen zu haben da unten im stickigen Keller.
Klar, also natürlich ein Sieg gegen Bayern München am 31. Spieltag nimmt man gerne mit. Wenn man aber so einen Elfmeter verschießt und dann läuft 2 Minuten später halt komplett blank hinten drin steht und Coman rennt alleine auf deinen Torwart zu, dann kann man auch am Ende sagen, wir hätten auch 0 Punkte haben können. Also ich glaube, so die letzten 2-3 Minuten haben dann gezeigt, dass Nürnberg beides nicht so richtig verdient hat. Ne? Also weder den Sieg hätten sie verdient gehabt, noch eine Niederlage. Und so ist es im Endeffekt für die wahrscheinlich ein schöner Punkt, ein guter, wirklich ein guter Auftritt gewesen und weit mehr, als sie vielleicht in ihrem Saisonplan eingerechnet haben, jetzt noch 3 Punkte gegen Bayern München zu holen. Mhm.
Es würde mich an Nürnberger Stelle vielleicht auch gar nicht unbedingt wegen dem Elfmeter ärgern, sondern auch die Phase davor. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da so eine mega Schlussoffensive der Bayern war. Mhm. Und wenn ich auf die Expected Goals gucke, was eine Metrik ist, mit der man messen kann, wie die Qualität der Torchancen ist, ganz grob gesagt jetzt, da war Nürnberg die 2. Mannschaft in dieser Saison, die es geschafft hat, in einem Spiel gegen die Bayern höheren Expected Goals Wert zu haben als die Bayern. Das ist dort vorher nur Dortmund im Hinspiel gelungen. Da kann man dann schon sagen, dass man sich als Nürnberg ärgern soll, auch wenn man dann, gerade als man nach der Pause dann mal so ein bisschen diesen tiefen Block aufgegeben hat und dann auch mal ordentlich nach vorne gepresst ist im Pressing, da hat man auch gesehen, dass du die Bayern schon ärgern kannst und dass die auch die Bayern ärgern konnten. Und dieses Gegentor war ja auch eigentlich glücklich für die Bayern. Ja. Wer war es? Bauer war es, glaube ich, der... Mhm. Der Gnabry da anschießt, weil ansonsten ist halt auch nichts los. Und ansonsten wäre es, glaube ich, die, du weißt es wahrscheinlich besser, Max, die, ich würde jetzt 35, 40, wie viele Flanken haben die geschlagen und die nichts eingebracht haben?
Es waren 33 Flanken, davon kamen 4 an.
Ja, da siehst du ja schon allein, wie gut das Nürnberg gemacht hat. Also an Nürnberg-Stelle würde ich mich halt nicht nur wegen dem verschossenen Elfmeter, sondern auch wegen der Phase davor, dass man halt die Bayern halt wirklich an dem Punkt hatte, wo sie relativ wenig Torchancen sich erarbeitet hat, da wäre ein Sieg drin gewesen tatsächlich.
Und das ist ja irgendwie so, das sind vielleicht die beiden Punkte, die man mitnehmen kann, dass der erste FC Nürnberg gegen den Ball das sehr gut gemacht hat und nach vorne halt ein paar Möglichkeiten hat liegen lassen, und in dem Spiel gegen den FC Bayern bekommst du nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die musst du dann nutzen. Dafür kann man eben mitnehmen aus dem Spiel gegen den Ball, war das lange Zeit sehr ordentlich, also da kannst du auch verschiedene Spieler rausnehmen. Erras hat zum Beispiel 10 Kopfballduelle gewonnen, Bauer hatte zum Teil abstruse Klärungsaktionen, also Fallrückzieher, Hacke, hat er alles mal ausprobiert. Ist alles gut gegangen, weil auch Bayern da keinen Druck drauf bekommen hat. Also da hat sich Nürnberg immer wieder ganz gut befreit. Und auf der anderen Seite kann man bei Bayern aber auch festhalten, Benni, so richtig einen Plan, wie man einen solchen Gegner zerlegt mit immer wiederkehrenden Mustern, gibt es jetzt, wenn wir mal erfolglose Flanken auf Lewandowski rausrechnen, den gibt es ja eigentlich nicht bei Bayern.
Ne, den vermissen wir eigentlich schon die ganze Saison. Es ist eben ein bisschen abhanden gekommen, diese festen Strukturen und festen Abläufe. Gab es da vielleicht immer noch so eine abstruse Ein- und Auswechslung von James Rodriguez, von der ich gar nicht weiß, ob der jetzt verletzt war?
Nee, oder, der war verletzt, der hat Probleme mit der Wade.
Ah, okay.
Das war nur, weil der Sky-Kommentator das nicht glauben konnte, deswegen hat sich dieses Gerücht in die Welt gesetzt, aber Journalisten aus dem Stadion hatten schon vorher gesagt, dass er schon vorher an der Bank war und gesagt hat, hier ist was nicht gut bei mir.
Weil ich hörte irgendwas von Höchststrafe und mir war nicht ganz klar, warum er überhaupt raus musste. Aber also Bayern fehlt ganz eindeutig der Plan, und der Plan scheint dann doch Lewandowski zu sein. Dabei müsste man sich vor Augen halten, dass der Plan eigentlich Serge Gnabry zu sein scheint. Also zumindest habe ich immer den Eindruck, wenn der auf dem Platz ist, dann passiert wenigstens was, während das andere dann doch sehr berechenbar ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, und da magst du mich vielleicht korrigieren, aber es ist so ein bisschen das, was ich von Anfang an nicht verstanden habe, warum man Kovac holt und sagt, wir holen einen Trainer, der nachweislich gerne darauf wartet, dass andere das Spiel machen, um dann zu entscheiden, weil Bayern ist halt eine komplett andere Mannschaft und hat auch komplett andere Spieler. Wenn ihr dann darüber diskutiert, ob Thomas Müller auf dem Flügel noch schlechter ist unter Kovac, als er vorher schon war, dann frage ich mich, warum der überhaupt auf dem Flügel spielen muss, wenn doch nachweislich ist, dass er da keine Leistung bringt. Also ich glaube, es fehlt einfach auch irgendwie so komplett der Glaube oder die Idee, wie man so eine Mannschaft bespielen soll, beziehungsweise die wird diese Saison auch nicht mehr kommen. Ich bin gespannt, ob die in der nächsten Saison kommen wird. Es wird ja jede Menge neues Personal reingespült werden. Aber so ein bisschen ist Bayern nicht mehr, in dieser Saison gefühlt für mich auch nicht mehr die Mannschaft, wo sich ein Verein wie Nürnberg jetzt sagt, so, wir stellen uns hinten rein und hoffen, dass wir nicht 8 Dinger kriegen. Weil offensichtlich kann die jeder ärgern, wenn Nürnberg die ärgern kann. Man muss sich nur trauen.
Ja, und andererseits hast du natürlich in der Offensive schon recht, wenn du sagst, Serge Gnabry ist da der Unterschiedsspieler zusammen mit Coman, aber es ist eigentlich auch wichtig, dass du beide hast, weil dann muss der Gegner beide gut doppeln und das haben zwar schon einige auch hinbekommen, also Werder zum Beispiel sehr, sehr gut im Spiel in München, da hatten sie halt dann ein bisschen Pech, aber viele andere hatten damit Probleme, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, defensiv ist Gnabry einer der Gründe bei einigen Gegentreffern in dieser Saison gewesen, warum Bayern auch so anfällig war, weil du hast eben einen sehr offensiven Kimmich, der unglaublich viele Meter pro Spiel macht, also der ist ja immer derjenige bei Bayern, der am meisten läuft und dann hast du aber...
Kurz einhaken, der laufstärkste Spieler der gesamten Bundesliga ist Kimmich in dieser Saison.
Genau, das geht ja immer so ein bisschen unter, weil man das auch nicht erwartet bei einem Ballbesitzteam. Und Müller macht das dann viel eher als Gnabry, dass der auch mal den Sprint bis an den eigenen Strafraum zurückgeht, einfach nur um mal eine Hereingabe zu verhindern. Also Serge Gnabry, so sehr man ihn für die Offensive loben kann, finde ich, dass es halt schon auch Argumente gibt, wo man sagen kann, naja, Müller kannst du in dem Spiel halt schon auch aufstellen. Und ich finde, ich meine, es gibt ja eh selten Schwarz und Weiß, aber gerade wenn man dann über Niko Kovac spricht und wie er Bayern aufstellt, da gibt es ganz viel, was man kritisieren kann. Ich finde, dass es aber ganz, ganz wenige Entscheidungen in dieser Saison gab, die nicht zumindest nachvollziehbar waren. Also wo man nicht Gründe für finden konnte, wo man sagen könnte, ja, okay, gut, das ist eine legitime Argumentation, das jetzt so zu machen. Und dann im Nachhinein können wir uns natürlich hinstellen und sagen, war eine richtige Scheißidee. Aber ich finde auch in dem Spiel zum Beispiel, klar, Müller auf dem Flügel, das hat überhaupt nicht funktioniert, auch weil Nürnberg das sehr gut gemacht hat. Ich fand, dass Gnabry auf dem Flügel aber auch keine Offenbarung war, vor allem in der Absicherung gegen den Ball. Also Nürnberg hatte ja auch noch Chancen.
Was halt positiv war, und da kannst du dann wieder einerseits kritisieren die Anfangsausstellung, aber andererseits auch die Wechsel dann wieder loben. Dieser Coman-Wechsel, der ja dann auch den Flügel gewechselt hat dann zeitweise auf die rechte Seite. Wo du halt dann wirklich gemerkt hast, dass Leibold riesige Probleme hatte, sich da geistig umzustellen. Okay, vorher war der Müller und Gnabry, die haben einen ganz anderen Stil. Und jetzt kommt der Coman mit diesen kurzen Schritten, dass der das gar nicht verteidigt bekommen hat. Dann hat er dann auch gewissermaßen einen riesigen Anführungszeichen zum 1:1 geführt, wenn man unbedingt was finden will. Da kannst du halt dann auch sagen, okay, das macht Kovac halt gut, dass er dann auch den Gegner innerhalb des Spiels das sind jetzt keine riesigen taktischen Umstellungen, aber zumindest so leichte kleine Dinge, die halt einzelne Gegenspieler dann nochmal aus der Bahn werfen.
Micromanagement.
Ja, da mag ich mal kurz einhaken, weil wir haben vorhin ja auch über Borussia Dortmund und große Mannschaften und Selbstverständnis gesprochen. Wenn man jetzt gegen Nürnberg aufläuft, mit einem Sieg quasi die Meisterschaft mehr oder weniger fix machen kann und dann darüber nachdenkt, ob Gnabry jetzt die defensiv bessere Absicherung ist, dann muss man meiner Meinung nach sagen, wenn Bayern München auf den Rasen geht, dann müssen sie sich keine Gedanken darüber machen, ob man gegen Nürnberg defensiv absichern muss, sondern wie überrollen wir die schlicht und ergreifend? Wie drücken wir die so hinten rein, dass die uns defensiv gar keine Probleme machen? Also, dass Müller vielleicht mal mehr nach hinten sprintet als Gnabry, ist ja offensichtlich. Aber es geht ja auch darum, wie man sich auf dem Platz hinstellt und sagt, mit welchem Selbstverständnis man in so ein Spiel reingeht. Und dann jetzt im Nachhinein zu sagen, oh, Nürnberg ist aber wahnsinnig gefährlich und Kovac hat dann nochmal gut umgestellt und Tim Leibold gebunden. Also das ist nicht mehr der FC Bayern, den ich jetzt so kannte, ne? Oder also
valides Argument, ja.
Das ist ein schönes Argument. Darf ich eine Sache noch reinwerfen? Was mir auch aufgefallen ist schon gegen Bremen in diesem Pokalspiel ist, ich habe ja das Gefühl gehabt, dass Bayern am Ende müde war. Dass die nicht über 90 Minuten Tempo gehen können. Und das auch vielleicht dann so ein bisschen erklärt, warum Gnabry vielleicht dann erst zur zweiten Halbzeit kommt und Müller Umstellungen hat, auch unter der Woche gespielt. Aber dass da auch ein bisschen, ein Tick weit, wie ich ja anfangs angekündigt habe, bei manchen Teams würde ich das sagen, und auch bei den Bayern finde ich, dass sie ein Tick weit durch sind, so gefühlt.
Ja, das stimmt. Das Gefühl hatte ich auch, vor allem unter dem Aspekt, dass ja dieses fehlende Tempo im Ballverschieben der Bayern, was sie in der ersten Halbzeit vor allem gezeigt haben und dann auch in der zweiten über manche Phasen, wo man sich gedacht hat, wisst ihr, wie steht? Also habt ihr jetzt wirklich 20 Sekunden Zeit, um den Ball da zwischen den Innenverteidigern hin und her zu passen, bis er ihn nach vorne bringt? Das haben sie ja früher, war das auch deshalb noch irgendwie verargumentierbar, weil du sagen konntest, der Gegner läuft sich müde und hinten raus bekommst du dann, wenn du einfach das weiter so durchziehst mit deinem Ballbesitzspiel, bekommst du mehr Möglichkeiten. Das hattest du auf der einen Seite nicht, weil Nürnberg fit zu sein schien und vielleicht auch diese Portion extra Motivation einfach hatte. Und zum anderen hatte ich aber auch das Gefühl, dass bei Bayern da die Frische gefehlt hat und da wurden dann auch so so sinnlose Sprints angezogen und es gab komische Abspielfehler. Lewandowski hat einmal nicht auf Davis durchgesteckt, den haben sie eh ganz schön gemieden. Also der Davis war wie früher Diego Contento, wenn der links Ribéry hinterlaufen hat, hat Ribéry nicht mal dran gedacht, dahin zu spielen, weil er nur auf David Alaba gespielt hat, wenn er von dem überlaufen wurde, auf keinen anderen. Und so war das mit Alphonso Davis auch, den haben sie auch relativ gemieden. Und stattdessen spielt Lewandowski einen fürchterlichen Fehlpass ins Aus, ohne jede Chance irgendwie, dass da Alaba an den Ball rankommt, wo sich auch so gedacht hat, also das ist nicht nur Konzentration, sondern irgendwas ist hier in Schieflage einfach beim FC Bayern.
Ja, also ich glaube, es ist offensichtlich, dass sich in den letzten 2-3 Jahren bei Bayern München so ein paar schön festgespielte Systeme und schöne Abläufe komplett in Luft aufgelöst haben. Es liegt ja nicht nur am Personal. Joshua Kimmich läuft zwar sehr, sehr viel, aber mich würde auch mal interessieren, wie viel da davon unnötig läuft. Das müsste man vielleicht auch mal analysieren, dass er zwar die Linie hoch und runter geht, aber ich glaube, er taucht auch immer überall auf. Ich glaube, da ist auch noch nicht so ganz, er ist auch noch nicht so, so ganz festgefahren, was seine Abläufe angeht. Habe ich zumindest immer den Eindruck, wenn ich den guten Mann beobachte. Also ich hätte ihn tierisch gerne in meiner Mannschaft, egal wo. Aber ich glaube, da kann er noch schon ziemlich in den Wahnsinn treiben. Mit seinem jugendlichen Eifer, sagen wir es mal so. Ja, ich bin gespannt, wie der FC Bayern, also die werden diese Saison, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Meisterschaft einfahren und dann Pokalfinale werden sie wahrscheinlich verlieren und dann ziehen sie die Bilanz und dann gucken sie mal, wen sie nächste Saison gehen. Dann werden sie noch ein paar tolle Spieler präsentieren, dann wird der Kader sich neu aufstellen. Dann bin ich aber auch mal gespannt, ob sie dann auch den gleichen Trainer haben und daran glauben, dass der Mann das weiterentwickeln kann, was da momentan ist, weil eigentlich, wie die Saison läuft für Bayern München, gibt es eigentlich kein Argument, außer dass Uli Hoeneß ein Riesenfan von Niko Kovac ist, dass der nach der Saison noch Trainer ist, meiner Meinung nach.
Nee, für Uli Bayern München. Uli Hoeneß ist erstmal ein Fan von Uli Hoeneß und Uli Hoeneß wollte Niko Kovac. So ist ja, die.
Genau. Ja, ich würde jetzt auch nie, also wir reden jetzt hier auf einem ganz hohen Niveau. Also ich fand es gerade ganz, weil ich will gar nicht böse sein, aber das, wie du das Pokalfinale schon verloren gegeben hast für die Bayern, fand ich dann auch durchaus bemerkenswert, weil das ist aus meiner Sicht noch nicht verloren.
Die Bayern. Nee, das ist noch nicht verloren, aber wenn man jetzt so sich beide Mannschaften anguckt, ja. Ich bin jetzt kein Fan von RB Leipzig, aber da habe ich das Gefühl, dass Leipzig da irgendwie auch mehr Bock drauf hat.
Ja, und das kann sein,
weil durchaus Bayern Probleme machen kann.
Leipzig hat ja schon so, ist jetzt seit 3 Jahren in der Bundesliga und hat schon einen riesigen Bayern-Komplex. Die Bayern haben die schon auf alle möglichen Arten gedemütigt. Da will ich erstmal sehen, wie das Spiel in 2 Wochen ausgeht. Ich will auch jetzt gar nicht Kovac mal so die Schuld geben. So. Wenn du dann die Zwischentürme dann teilweise hörst, Kovac selber, der ja gesagt hat, es gibt hier ein etabliertes Spielsystem, mit dem er festhält. Und in dem Sinne muss ich dir als Ausweise mit sprechen, Benni, weil ich glaube halt nicht, dass es keine Strukturen mehr gibt, sondern dass die vorhandenen Strukturen sehr festgefahren sind bei den Bayern. Weil du hast halt immer dieses Ding, das Alaba hinterläuft, immer und immer wieder, und das kennt halt jeder Gegner mittlerweile, aber es wird halt durchgezogen. So. Das, was Guardiola dann ja zeitweise etabliert hat, dass die Außenverteidiger überraschend in die Mitte ziehen, das gibt es ja gar nicht mehr. Kimmich versucht das immer noch teilweise, aber es ist dann überhaupt nicht eingebunden in so ein Mannschaftskonstrukt, sondern du hast halt das Gefühl, die machen immer und immer wieder dasselbe und sind halt in diesem 4-2-3-1 völlig dann teilweise gefangen. Wenn es funktioniert, funktioniert es gut. Wenn es dann nicht funktioniert, wie gegen Nürnberg, dann funktioniert es gar nicht und du hast keine Option mehr, irgendwas Neues zu machen. Da bin ich halt mal gespannt, was Kovac in der neuen Saison neu machen würde, auch mit neuem Personal, auch mit dann Abgängen von wichtigen Spielern, von etablierten Figuren, auch im Mannschaftsgefüge. Da wäre ich dann mal persönlich sehr, sehr gespannt, ob man dann nicht auch eine andere Taktik von Kovac sehen würde.
Wenn sich überhaupt so viel verändert. Also es ist ja auch schon ganz interessant, wie sich jetzt Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schon wieder im öffentlichen Diskurs positionieren. Uli Hoeneß, der sagt, ach ja, vielleicht ist der Umbruch ja sogar schon vorbei, alles mega cool und Saison bisher, naja, 1-. Und Karl-Heinz Rummenigge, der sagt, naja, Jobgarantie gibt es hier für niemanden und das kommt schon auch auf die Art und Weise an. Und übrigens Xabi Alonso, der gerade die U19 von Real Madrid trainiert, den sehe ich mal beim FC Bayern, bester Strategie, den wir jemals hatten. Es gibt so viele Themen beim FC Bayern, deswegen redet man dann auch bei so einem Spiel 20 Minuten über Bayern gegen Nürnberg. Und wir müssen aber voranschreiten. Für Nürnberg geht es jetzt weiter gegen Wolfsburg. Der FC Bayern empfängt zu Hause Hannover 96. Und ein Team, dessen Name jetzt gerade schon häufiger gefallen ist, ist Rasenballsport Leipzig. Das hat die Champions League sicher gemacht und schon zum 10. Mal in dieser Rückrunde gewonnen. Führt euch das kurz vor Augen, liebe Hörerinnen und Hörer. 14 Spiele wurden in dieser Rückrunde bisher gespielt. 10 Mal davon hat Leipzig gewonnen und seine individuelle Überlegenheit gut ausgespielt. geriet aber hinten raus nochmal ins Wanken, nachdem Grifo einen Freistoß schnell ausgeführt hat und damit den Ausgleich erzielt hat. Hinten raus hatte Freiburg dann zweimal noch die Chance, den Handelfmeter von Emil Vossberg auszugleichen, was aber die Sensationsrückrunde von Raber kaum trübt. Was hat denn Leipzig, Tobi, an sich, dass kein Gegner in der Liga mit ihnen zurechtkommt, egal ob es jetzt ein Gegner von unten oder einer von oben ist?
Sie vermischen mittlerweile alle Aspekte des Fußballs zu einem kohärenten Ganzen. Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität, die du mittlerweile auch wirklich auf dem Rasen spürst. Sie haben eine sehr hohe Kreativität. Sie stehen, wie es für ein Raber-Team und wie es auch für Ralf Rangnick üblich ist, sie stehen defensiv sehr gut, haben den Pressing-Abläufen perfekt, sind den Ablauf gegen den Ball perfekt, haben jetzt nahtlos wieder umgestellt auf eine Fünferkette in dem Spiel. Was auch dann in den Abläufen wieder sehr gut funktioniert hat. Und das, was jetzt in der Rückrunde dann neu hinzugekommen ist, sie sind auch aus dem Ballbesitz heraus relativ gut. Da möchte ich noch einmal Forsberg hervorheben, der diese Mannschaft nochmal sehr weitergebracht hat. Der mit seiner Kreativität auf der 10 und auch seiner Beweglichkeit da dann gerade im Zusammenspiel mit Sabitzer, finde ich, sehr gut funktioniert. Und auch ein Kampel, der da sehr, sehr gute Pässe einstreut. In den Punkten sind nochmal besser geworden. Ist jetzt so ein allgemeiner Abriss, weil ich finde, das hat man, diese Facetten, die ich gerade genannt habe, hat man gar nicht so sehr gesehen gegen Freiburg. Ja. Ich finde, Freiburg hat das nämlich sehr, sehr gut gemacht im Spiel gegen Leipzig, eben all diese Facetten auszublenden, es zu schaffen, eine gute Ballzirkulation hinzubekommen, es zu schaffen, dass Leipzig keine Ballgewinne bekommt, dann defensiv auch solide zu stehen, das Mittelfeld mit selber einer Fünferkette und drei Mann davor zuzustellen. Es war ein sehr gutes Spiel von Freiburg, aber Leipzig dann am Ende mit dem Punch noch so gewissermaßen. Individuelle Qualität hat sich durchgesetzt. Klassischer 3-Euro-Phasenschweinsatz.
Ja gut, aber ein bisschen so war es ja auch in der Partie. Wenn man sich anguckt, also in der ersten Halbzeit haben sich beide eigentlich neutralisiert, bis eben auf diese eine Szene, in der, also es gab zwei Szenen, in denen Freiburg so ein bisschen die Abstimmung hinten abhanden gekommen ist. Und eine davon nutzt halt dann direkt Timo Werner zum 1-0. Und ansonsten hat der SC das ja relativ schlau und clever gespielt, indem er Risiko minimal gespielt hat, aber auch nicht ohne jeden Mut, vor allem in der zweiten Halbzeit. Benni, wäre da mehr drin gewesen für den SC, die rein theoretisch noch auf den Relegationsplatz fallen können mit 8 Punkten Vorsprung?
Ich glaube, wenn man momentan gegen Leipzig antritt, da würde jede Bundesliga erstmal sagen, wir sind jetzt heute erstmal nicht die bessere Mannschaft, weil ich habe das Gefühl, die sind so heiß und die haben so einen Lauf gerade und da greift auch jedes Rädchen ineinander. Das macht schon Bock, da zuzugucken, ganz abgesehen davon, wie man zu dem Verein an sich steht. Aber ich glaube, für Freiburg, die sind ja jetzt nicht hingefahren und haben gesagt, so, die nageln wir jetzt mal an die Wand, sondern die sehen auch, wie die Mannschaft gerade drauf ist, was für ein Selbstverständnis die auch auf den Platz bringen, was für Abläufe. Also ich habe das Gefühl, Leipzig ist derzeit, wenn man vom Momentum sprechen möchte, die Mannschaft in der Bundesliga, die den besten Lauf hat. Und da ist Freiburg jetzt nicht der Verein, der sagt, hier holen wir die entscheidenden Punkte, um uns um unsere Saison glücklich abzuschließen, sondern das ging schon in Ordnung. Ganz nebenbei war das Tor von Grifo für mich das Tor des Spieltags. Ich glaube, es gab danach ein Interview, wo er gefragt wurde, ob man eigentlich schon schießen darf, wenn der Torwart noch nicht fertig ist. Das ist eine komplett bescheuerte Frage. Natürlich darf man das, wenn der Schiri gepfiffen hat. Also das war, glaube ich, der einzige Moment, wo Freiburg schneller geschaltet hat als Leipzig im ganzen Spiel. und das hat auch gleich gepasst. Aber immer wieder erstaunlich für mich, dass sowas passiert in der Bundesliga, dass so ein Torwart dann so zurückschlendert, angeblich den Pfiff nicht gehört hat. Also für mich war das schönste Tor des Spieltags, eben weil es was Besonderes war. Aber im Endeffekt, wenn man die Maschine RB laufen sieht, dann ist das schon beeindruckend. Und ich glaube, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass Bayern sich da im Pokalfinale ein bisschen anstrengen muss. Ich glaube, das ist derzeit die Mannschaft, die für mich am verdientesten da oben steht und meinetwegen auch noch ein Stück höher rücken kann, weil das sieht echt richtig gut aus.
Sind auch, wenn ich die ganze Zeit von Mannschaften rede, die durch sind körperlich, ist halt Leipzig überhaupt nicht. Die können halt dann auch noch nachlegen in den letzten Minuten. Wie gesagt, Forsberg kommt dann sogar erst ja von der Bank und macht dann den Elfmeter rein. Ein Klostermann, der in der letzten Minute noch so eine riesige Rettungsaktion hatte bei einer Ecke, die war auch wahnsinnig gut, weil der ist ja auch erst eingewechselt worden. So. Und da siehst du halt schon auch, was für eine Tiefe dieser Kader bietet. Das ist nochmal ein riesiger Unterschied natürlich zu einem Gegner wie Freiburg.
Ja, das stimmt natürlich. Also man kann ganz viele Gründe finden, Leipzig zu loben. Ich fand aber, wenn man jetzt auf dieses Spiel jetzt mal guckt, da gibt es schon auch einige Punkte, wo ich sage, interessant zumindest. Also dass auch Peter Gulaschi zum Beispiel wieder 6 Paraden auspacken muss und da waren wirklich wieder herausragende mit dabei. Also zu der sehr guten Rückrunde von Leipzig gehört definitiv auch Peter Gulaschi, der unter anderem auch ganz oft schon verhindert hat, dass Leipzig mal in Rückstand gerät. 20 Mal hat man schon geführt in der Saison, 19 Mal danach auch gewonnen, eine Niederlage gab es noch. Aber das heißt, dieses 1:0, das passt ja auch perfekt zur Philosophie von Leipzig, wo man gar nicht unbedingt den Ball haben will. Also das ist ja auch alles sehr gut erklärbar, warum sich Leipzig da so gut mit tut, aber eben dann auch diese Rettungsaktion von Klostermann. Und ja, das wäre dann ein 2:2 gewesen, das hätte niemanden umgebracht, weder in Leipzig noch auf Seiten von Freiburg. Aber ich fand, von diesen Aktionen gab es einige jetzt in diesem Spiel und auch vor einer Woche und vor 2 Wochen, wo du zwar immer jemanden wie Konaté positiv hervorheben kannst und sagen kannst, der hat auch ganz viel noch verhindert, also gerade zu Entstehungen von Chancen hat er ganz oft einfach mit einem gewonnenen Zweikampf abgewirkt. Aber ich finde es erstaunlich, dass Leipzig dann doch diese Chancen noch zulässt. Und das drückt sich zwar in den Gegentoren nicht aus, vielleicht auch noch nicht, keine Ahnung, aber das ja, ist einfach so bei mir hängen geblieben. Also ich sehe da bei Leipzig gerade, dass viele Dinge gut funktionieren, aber in der Abwehr hat man gerade auch in den richtigen Momenten auch das Glück. Ohne dass ich jetzt sagen will, es wäre unverdient oder so, aber das würde ich jetzt mal so konstatieren.
Immer Glück ist Können, nicht?
Da kommt er mit Hermann Gerland ums Eck. Da
hast du aber mehr als 60 Cent gewonnen bei dem Spiegel-Online-Redaktion, wenn du hier eine Phrase nach der anderen raushaust.
Absolut. Vor allem, wie er mich einfach, halt einfach 3 Minuten das hier elaborieren lässt und dann grätscht er mich so.
Aber Gulaschi, jetzt mal ernsthaft, Gulaschi ist für mich der zweitbeste, mit Sommer der beste Torwart der Saison. Und du hast halt davor dann auch in der Innenverteidigung, die ja alles hat, was du für die Restverteidigung brauchst. Die sind schnell, die sind körperlich stark, die sind zweikampfstark. Und Leipzig kann ja immer noch, selbst wenn ihr sehr gutes Passing überspielt, haben sie immer noch mit die beste Restverteidigung und Endverteidigung der Liga. Hm. Das ist ja nochmal der Wahnsinn. Das ist ja Methode eigentlich, die dahinter steckt. Das ist ja auch genauso gewollt in der Kaderzusammenstellung. Es stimmt halt schon, Leipzig ist halt nicht die Übermannschaft, die wir jetzt vielleicht dann angedeutet haben, weil sie halt, wie du es gerade richtig ausgeführt hast, da auch noch diverse Schwachstellen haben. Aber allein, dass sie halt jetzt schon zum 20. Mal in der Saison in Führung gegangen sind, spricht dann auch wiederum für sie irgendwo.
Ja, das definitiv. Ich wollte ja auch nicht sagen, Leipzig, ganz, ganz schlechte Mannschaft. Nur, Also wenn es halt quasi reicht, dass Grifo von der Außenlinie in den 16er dribbelt, parallel zur Torauslinie, was ja der eine Move von Grifo in dieser Rückrunde war. Und wenn das dann zu, ich glaube, 2 Abschlüssen führt, wo einmal Gulaschi sehr gut hält, einmal muss er, glaube ich, nicht ran. Und 2 oder 3 Mal hat es dazu geführt, dass Grifo dann abgelegt hat auf jemanden, der nachgerückt ist. Das war dann ganz oft Haberer und einmal kam Höhler irgendwie, glaube ich, noch zum Abschluss. Dann finde ich das interessant, weil das eine Sache ist, auf die du dich sehr gut einstellen kannst und die dir eigentlich mit einer Fünferkette, die zu dem Zeitpunkt wieder gespielt wurde von Leipzig, so auch gar nicht passieren sollte.
Die auch genau verhindert werden sollte, genau diese Bälle in die Tiefe von Freiburg. Ja.
Na gut. Für Leipzig geht es jetzt weiter in Mainz, bevor man dann zu Hause den FC Bayern München empfängt, wo sich jetzt schon die Frage stellt, wie soll man dieses Spiel angehen, als Probelauf fürs DFB-Pokalfinale oder noch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Ganz interessante Diskussionen, die da schon zu lesen sind, wenn man ein paar Leipzig-Fans folgt auf Twitter. Für Freiburg geht es jetzt dann weiter. Da habe ich die falschen Spiele reinkopiert. Ich weiß gerade nicht, wie es für Freiburg weitergeht. Ich weiß nur, dass sie den Nichtabstieg sicher machen können. Sie spielen jetzt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf.
Da helfe ich dir mal aus hier.
Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und der SFC Nürnberg.
Ah, sind die schneller, verbliebenen 3 Spiele.
Natürlich, wenn ihr wüsstet, was ich hier nebenher alles noch während ich spreche, google, ihr werdet erschüttert. Und gleichzeitig vielleicht auch fasziniert. Unter anderem habe ich mir ergoogelt, dass Leverkusen gegen den FC Augsburg mit 4:1 gewonnen hat. Krasse Neuigkeit, wer hätte das gedacht? Zwar köpft Kevin Danzo den FC Augsburg nach Ecke in der 12. Minute in Führung, die nächsten 4 Treffer macht aber allesamt Leverkusen. Volland, Havertz, Tah und Brandt besorgen den Endstand in einem Spiel, in dem Leverkusen mit dem Gegner eigentlich machen konnte, was es wollte. Hätte Martin Schmidt, Benny, da vielleicht reagieren müssen?
Ich muss ehrlich sagen, bei dem Spiel habe ich mich fast überhaupt nicht auseinandergesetzt. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich kann nur sagen.
Ausgerechnet dieses Topspiel.
Ja, der Freitagabend, da war mir dann doch zu wertvoll. Es ist halt schwierig, meiner Meinung nach ist es schwierig zu reagieren auf das, was Leverkusen offensiv anzubieten hat. Also das ist zwar auch immer tagesformabhängig, aber ich finde, wenn man da in die erste Reihe guckt, was die so haben an Offensivspielern und wer auch noch so nachrücken kann, so, das ist für mich schon das Beste, was die Bundesliga hat. Sie kriegen es halt nur nicht immer auf den Rasen, auch in dieser Saison. Und in der Position, die Augsburg hat, auch wenn diese gerade so ein bisschen gehypt sind und auch ihre sich so ein bisschen befreit haben, ist Leverkusen für mich personell einfach zu stark, und dass Augsburg sagen könnte, wie sollen wir denn darauf jetzt reagieren, so ganz grob gesagt.
Also wie ich eben zu der Frage komme, ist, dass man gesehen hat, dass Leverkusen halt mit so diagonalen Verlagerungen es immer wieder geschafft hat, vor allem Havertz, aber auch Volland, der wieder auf dem Flügel gespielt hat, zu isolieren. Und dann hatten die wahnsinnig viel Platz, um da zu reagieren. Und was Manuel Baum gemacht hätte, wäre, der hätte noch innerhalb der ersten Halbzeit 15 Mal umgestellt. Das wäre dann auch 14 Mal zu viel gewesen. Aber Augsburg kann ja die Fünferkette zum Beispiel spielen. Und das fand ich schon interessant. Und da würde mich dann deine Meinung auch interessieren, Tobi. Auch nach dem, was man von Martin Schmidt beim VfL Wolfsburg gesehen hat, da war er ja auch eher ein Trainer, der an seiner Philosophie, an seiner Spielidee festgehalten hat. Eigentlich egal, was der Gegner angeboten hat. Und mich hat es wirklich erstaunt, weil es war ein so überlegen gespieltes Spiel von Leverkusen, dass eher die Frage war, wann fallen jetzt die entscheidenden Treffer, und es war halt so typisch Leverkusen, dass es erst relativ spät in der 60. Minute mit dem 3:1 dann halbwegs klar war, wer das gewinnen würde.
Das ist wieder so eine typische Max-Jakob-Ost-Frage, wo die Antwort eigentlich schon gegeben ist.
Sorry, also Martin Schmidt ist einer, der dran festhält und deswegen...
Ja, du hast es ja gesagt, Martin Schmidt ist halt einer, der dann festhält, und das ist ja auch das, was er jetzt in den ersten beiden Spieltagen, was dieser Mannschaft Halt gegeben hat, dass er gesagt hat, so komm Leute, wir machen jetzt mal nicht hier irgendwelche taktischen Experimente, wir machen jetzt hier 4-1-4-1, was er hier auch schon unter Weinzi gespielt hat, was er ja auch am liebsten alles spielt, ich gebe euch mal allen eure beste Rolle und dann machen wir das erstmal, und da haben sie auch zwei Siege mitgemacht. Und jetzt kommt halt ein Leverkusen, die ein sehr starkes Ballbesitzspiel haben, die überraschend hinten jetzt mit drei Mann aufbauen, womit die auch nicht unbedingt zu rechnen war. Haben sie schon probiert, aber ist eigentlich nicht ihre normale Variante. Und die haben sie dann hin und her gespielt. Und dann ist halt Martin Schmidt eben nicht der Trainer, der das, der dann was ändert. Und Leverkusen ist dann die Mannschaft, die dann trotzdem es schafft, den Gegner noch lange am Leben zu lassen, weil sie eben vorne die Chancen nicht machen.
Leverkusen hatte 1059 Ballkontakte. Ich glaube, der vierthöchste Wert in dieser Saison.
Ja, das kann man so stehen lassen.
Sie haben auch, also ich fand das auch sehr gut. Also ich habe auch selber ein bisschen gebraucht, weil sie auch gegen den Ball dann teilweise noch im 4-3-3 waren, aber dann Wendell im Spielaufbau hinten eigentlich mit ins Teil der Dreierkette. Ich glaube, es war Wendell. Ich hoffe, ich erzähle da gerade keinen Mist.
Ja, war Wendell.
Da hast du dann gemerkt, dass dieses Dreierkettensystem mit der Spielkontrolle und auch mit der ganzen, mit der Passgeschwindigkeit und so weiter, dass das sehr gut funktioniert hat und dass die Spieler auch innerhalb dieses neuen, in Anführungszeichen, dieser neuen Aufstellung, die Abläufe kennen. Und das zeigt halt schon, wie weit Leverkusen auch in diesem Bosch-System schon ist. Und das widerlegt auch so ein bisschen immer diese Theorie, dass, beziehungsweise dieses Klischee, dass Bosch taktisch nicht flexibel sei. Das ist ja durchaus, also er kann durchaus auf eine Dreierkette umschalten und so weiter, er ist halt strategisch nicht flexibel, die wollen halt Ballbesitz haben und wollen halt über ihre 1000 Ballkontakte haben. Und wenn es dann taktisch von der Aufstellung her so gut zum Gegner passt, wie es jetzt gegen Augsburg der Fall war, dann ist das nicht aufzuhalten. Dann ist auch die Qualität von Leverkusen innerhalb des Systems so hoch, weil das einfach so gut zu so vielen Spielern passt, und dann ist so ein 4-1-Sieg absolut folgerichtig.
Und du hattest halt einfach diese Überlegenheit im Mittelfeld. Also Bosch selbst spricht von dem asymmetrischen 3-6-1, was man jetzt spielen würde. Und mit der Asymmetrie ist gemeint, dass Weiser derjenige ist, der aus der Viererkette dann sehr weit nach vorne geht. So wird es dann zur Dreierkette, und auf dem anderen Flügel ist man ein bisschen zurückhaltend. Das hängt sicherlich auch mit der Bellarabi-Verletzung zusammen. Aber sie hatten eben in so vielen Situationen auf dem Spielfeld Überzahl, die nicht erklärbar war, also weil ganz Augsburg in seiner Hälfte stand. Die haben ja auch nicht hoch gepresst, das haben sie, glaube ich, zweimal probiert, und jedes Mal sind sie dann in lange Bälle gelaufen, die direkt auf dem Flügel gelandet sind, so wie ich es vorhin beschrieben habe, bei Havertz und bei Volland, und dann haben sie es gelassen und waren tiefer gestanden. Und dennoch hatte Leverkusen so häufig Überzahl. Also auf der einen Seite herausragend gut gespielt von Leverkusen, Genau, das brauchst du auch zu so einer Situation in Augsburg, wo andere auch wirklich schon gestolpert sind in der Spielzeit. Auf der anderen Seite fand ich Augsburg auch wirklich, also da hat mir schon zu viel gefehlt. Also, dass man da noch durch ein Tor nach Ecke in Führung geht. Ja, das hat Leverkusen, bei Ecken sind sie immer noch nicht so wirklich gut eingestellt. Aber dafür, dass Augsburg ja den entscheidenden Sprung hätte machen können und alles klar machen hätte können, war mir das vom FCA zu wenig, muss ich sagen.
Ja, also wie du das richtig gesagt hast am Anfang, man hätte auf Fünferkette umstellen müssen irgendwann, wenn man, um das noch überhaupt in den Griff zu bekommen. Haben sie nicht getan und dann ist es auch relativ klar, dass du da nicht vorne anlaufen kannst, weil du hast es auch genau beschrieben, da sind sie genau in diese langen Bälle reingelaufen. Es war halt dann klar irgendwann, dass es so kommen müsste. Sie haben halt dann noch gehofft, dass Leverkusen die Chancen nicht so gut nutzt, aber haben sie dann getan. Ich würde aber jetzt, wie gesagt, wenn du halt eine Mannschaft übernimmst, die verunsichert ist und dann wie Schmidt da reinkommst und dann in den ersten beiden Spieltagen Erfolg hast mit dieser neuen Variante, macht es aus Taktik, nicht aus weniger Taktik-Sicht, aber aus psychologischer Sicht durchaus Sinn, an dieser Variante festzuhalten.
Ich wollte gerade sagen, was wohl passiert wäre, wenn er 16 Mal umgestellt hätte, dann wären die wahrscheinlich alle wieder zusammengebrochen und es hätte 8-1 ausgegangen oder so. Also,
ja, guter Punkt. Ja.
So kann man ja auch sich hinstellen und sagen, okay, der Gegner war zu gut. Die Leverkusen war ja auch verdammt gut an diesem Abend. Der Gegner war zu gut und nächste Woche sieht es wieder anders aus.
Wird jetzt genau, da kommt ja nur Schalke.
Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Aber wahrscheinlich wird es so geklungen haben. Ja.
Genau, also für Augsburg geht es dann eben tatsächlich nach Gelsenkirchen und dann spielt man zu Hause gegen Hertha und am letzten Spieltag noch auswärts in Wolfsburg. Für Leverkusen geht es jetzt weiter gegen Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und dann Hertha BSC. Das sind die letzten drei Gegner von Leverkusen, die 3 Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz haben und in diesem Sandwich aus 4 Mannschaften sind, die in einem Punktekorridor von 3 Punkten sich um die Plätze 5, 6, 7 und 8 balgen. Und natürlich will niemand auf dem 8. Platz landen. Dann lassen wir es dabei einfach mal bewenden. So eindeutig war das Spiel und kommen zum 2. 4-1 Auswärtssieg, den wir an diesem 31. Spieltag hatten. Und an all diejenigen, die wegen der Effizienz von Hoffenheim auf Schalke schon Sorge bekommen haben, keine Angst, immer noch die alte TSG. Allerdings mit einigen neuen Features. Gegen Wolfsburg verschießt Kramaric einen Strafstoß und vergibt damit die Chance auf das 2-0. Und dann, und das sind die neuen Features, leistet sich Baumann 2 Fehler und Wolfsburg führt plötzlich mit 3-1. Weil Hoffenheim seine Chancen aber diesmal eben nicht nutzt, also wieder alte TSG, geht das Spiel mit 4-1 aus. Und Julian Nagelsmann ärgert sich darüber, einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League nicht gegangen zu sein. Die Probleme in der Chancenverwertung haben wir schon häufig thematisiert hier im Rasenfunk. Aber Benni, warum hat denn Hoffenheim so viele Chancen überhaupt zugelassen?
Warum die so viele Chancen zugelassen haben gegen Wolfsburg, meinst du? Mhm. Ja, ich weiß nicht, Wolfsburg ist für mich auch so irgendwie so ein Dark Horse in dieser Saison. Die gehen mal so. Ich glaube, die sind ganz schwer auszurechnen. Und ich weiß nicht so genau, was bei Hoffenheim los ist. Es geht ja auch immer nur auf und ab und auf und ab. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen unberechenbar. Viele Chancen zulassen gegen eine Wolfsburger Mannschaft kann man, aber sind dann auch diese beiden komischen Patzer vom Torhüter, die es echt blöd aussehen lassen. Ne? Also wenn die nicht passieren und dann die Schlussphase ist natürlich indiskutabel, da fällt dann alles auseinander, kann das Spiel vielleicht auch anders ausgehen, weil ich finde, die haben eigentlich ganz gut angefangen. Tor war ganz geil gemacht, schön rausgespielt. Jaloy, den ich auch als Schalker abgrundtief liebe, weil er bei uns auch ähnlich gut gespielt hat. Ironie off. Macht das auch gut und eigentlich sieht es aus wie ein klassisches Hoffenheim-Spiel und dann taumelt alles so Richtung Wolfsburg und am Ende weiß keiner so genau in der 85. Minute, warum es eigentlich schon 3-1 steht. Ich glaube, Hoffenheim ist halt eine Mannschaft, die auch eben gerne nach vorne spielt und dann hinten auch mal offen ein bisschen mehr zulässt und Wolfsburg hat da eiskalt zugeschlagen. Ich glaube, man kann es so würde ich es zusammenfassen. Es gibt mit Sicherheit von Tobi gleich noch eine detailliertere Analyse, aber ich glaube, dass man sich, wenn man heute einen Hoffenheim-Spieler fragt, wissen die auch nicht so genau, warum die 4-1 verloren haben und warum es am Ende dann noch 3 Tore gibt, die dann das Ergebnis richtig übel aussehen lassen, weil ich glaube, so eindeutig war es dann doch nicht.
Würde ich dir gar nicht widersprechen wollen, Groß. Gar nicht weiter tief ins Detail gehen wollen.
Ja, das wundert mich jetzt aber ehrlich gesagt fast, denn ich finde, dass, also man kann natürlich das Spiel so erzählen, dass man sagen kann, hey, Chance aus 2-0 vergeben mit dem Strafstoß und dann halt individuelle Fehler, die zu 2 Gegentreffen führen und dann liegst du 1-3 hinten. Ich finde, und das ist ja auch das Narrativ, was Julian Nagelsmann unter anderem bemüht hat. Ich finde, dass man aber auch so über das Spiel sprechen kann, dass man sagen kann, sogar in der Phase, in der Hoffenheim sehr gute Chancen sich rausgespielt hat, war Wolfsburg nicht chancenlos. Also in der 2. Minute zieht Memedi ab, Baumann lenkt den Ball über die Latte. In der 4. Minute zieht Klaus ab, der völlig frei zwischen zwei, also einem Außen- und einem Innenverteidiger oder 3 Innenverteidiger, je nachdem, wie man Dreierkette sehen möchte, da zum Schuss kommt. Und das gehört ja auch zu dieser Baumann-Leistung mit dazu, dass er zwar mitverantwortlich ist für die Niederlage, er ist aber auch dafür verantwortlich, dass man nicht schon früh in Rückstand geraten ist gegen Wolfsburg.
Ich sehe halt da hauptsächlich 2 Phasen, wo sie geschwommen sind. Einmal an der Anfangsphase, wo sie dann noch etwas Mühe gemacht haben, sich in ihrem 5-2-3 zurechtzufinden. Hoffenheim ist ja auch immer eine Mannschaft, die unfassbar viele Spieler vor den Ball bringt, wo dann auch ein Amiri, ein Schulz, ein Kaderabek aus dem Mittelfeld sehr weit hochrücken und die dann da im Konter durchaus verwundbar sind, auch wenn sie ein gutes Gegenpressing haben. Aber wenn dann der Gegner mal durchkommt, dann oft mit guten Chancen. Das hat man dann ja auch gesehen. Memedi ist ja da aus der 10 ein paar Mal sehr gut nach vorne durchgestoßen. Aber ich finde, danach haben sie sich relativ gut stabilisiert, bis halt eigentlich sogar bis fast kurz vor Schluss. Wolfsburg hatte immer gefährliche Chancen. Klar, auch William war ein sehr, sehr großer Offensivposten auf der linken Seite, der da immer wieder hinter Kaderabek in den Raum gefunden hat. Aber ich fand dann erst, als sie dann am Ende auf diese sehr offensive Raute umgestellt haben, die Hoffenheimer, erst dann wurden sie defensiv komplett anfällig und dann waren halt riesige Räume im Mittelfeld, die dann Wolfsburg nutzen konnte zum 3-1, 4-1. Hm. In der langen Phase dazwischen, wenn man jetzt die ersten 10 Minuten und die letzten 10 Minuten ausklammert, war es für mich schon ein verschenkter Hoffenheimer Sieg.
Okay, da hast du vielleicht dann doch recht. Man hat halt irgendwie Maximilian Arnold nicht in den Griff bekommen, vor allem dann in diesen Phasen, also hinten raus dann im Spiel, der hat diese Lücken bespielt und zudem gehört dann aber noch diese Nebengeschichte, dass er für sein Foul an Grilic eigentlich auch vom Platz hätte fliegen können, was er selber auch so sah nach dem Spiel, aber da hatte er ein bisschen Glück, dass er noch auf dem Spielfeld sein durfte, aber von dieser Szene abgesehen hat er eben nicht nur ein Tor geschossen und eins vorbereitet, sondern noch, der hat 6 eigene Abschlüsse gehabt, 4 Chancen kreiert und der hat eben immer diese Wege genommen aus der, von dieser, naja, was war das, 6er-8er Position gegen den Ball, mit dem Ball, ist er immer nach vorne gestoßen und hat halt gnadenlos aufgedeckt, wenn zum Beispiel Amiri mal Grilic alleine gelassen hatte in der Rückwärtsbewegung und war dann einer der Faktoren zum Sieg auf Wolfsburger Seite.
Ja, für mich ein klassischer Wolfsburg-Spieler. Der kann mal glänzen und dann passiert 4 Wochen nichts. Dann ist für mich unberechenbar, der Mann. War ja auch schon bei diversen anderen Bundesligisten, glaube ich, mal im Gespräch. Aber ich glaube, alle scheuen so ein bisschen, den zu holen, weil man nie so genau weiß, was man eigentlich bekommt. Und jetzt am Sonntag war das Spiel, ne? Ja, Sonntag. Hat man den Guten bekommen, aber es kann auch sein, dass man den kriegt, von dem man sich fragt, wie ist der jemals in die erste Liga gekommen?
Ja, es ist alles sehr wankelmütig, aber deswegen war ja dieser 31. Spieltag so ein besonderer. Also da gewinnt Wolfsburg eben in Hoffenheim mit 4-1, ja auch in der Höhe so nicht zu erwarten und Tordifferenz könnte ja noch eine Rolle spielen. Da steht Hoffenheim zwar aktuell mit plus 21 immer noch am besten da von allen Konkurrenten, aber gefallen kann einem das definitiv nicht. Und wen man auf jeden Fall noch hervorheben muss, ist Pavao Pervan. Während Baumann sich 1,5 bis 2 Fehler geleistet hat, war Pervan makellos in seiner Bilanz. Und auch das ist einer der Gründe dafür, warum Wolfsburg da überhaupt noch die Chance hatte, dann auf 2-1 und dann 3-1 und dann 4-1 zu stellen. Für Hoffenheim geht es jetzt weiter in Gladbach, bevor man zu Hause gegen Werder spielt und dann noch in Mainz. Wolfsburg hat jetzt als Restprogramm noch zu Hause den 1. FC Nürnberg, auswärts in Stuttgart und dann zu Hause den FC Augsburg. Das heißt, da bedient man sich eher im unteren Tabellenregal. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Nach diesen 2-1-4 Spielen kommen wir jetzt zu einem 4-1 Spiel. Wir wollen sprechen über Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen, wobei Werder vielleicht bis heute noch nicht verstanden hat, wie es diese Partie in Düsseldorf so deutlich verlieren konnte. Gleich mit der ersten Aktion geht die Fortuna in der ersten Minute in Führung. Ein wahnwitziges Solo von Karaman führt dann zum 2-0. Werder kommt nochmal zurück, verkürzt durch Kruse paar Foulelfmeter, vergibt dann aber eine ganze Reihe von guten Chancen und kassiert stattdessen das 1:3 und das 1:4. Tobi, wie kam dieser Sieg der Fortuna zustande?
Ich würde zwei wesentliche Faktoren nennen. Kofeld hat sich bei seiner Anfangsformation so ein bisschen verpokert. Johannes Eggestein aufzustellen hat sich nicht rentiert, der ja immer so eine Mischrolle spielt als Außenstürmer und vorderer Stürmer. Mhm. Aber damit hat man dann in der Anfangsphase nicht die defensive Stabilität bekommen, die man wollte. Und gerade im Zentrum stand Bremen unerwartet offen, jetzt gar nicht so im defensiven Zentrum, dass ihre Abwehr nicht so schnell ist, das ist bekannt. Aber Sahin hat sich da ja böse abkochen lassen von Karaman vor dem Solo vom 2:0. Und dann liegst du halt nach einer Viertelstunde 2:0 hinten und musst dann eigentlich hinterherlaufen. Und dann bringt es halt auch wenig, wenn du dann nach der Pause diesen Höhenflug hast, wenn du halt schon 2 Tore im Nacken hast. Und dann kam halt dieses Klaassen-Ding hinzu, der vor dem 3:1 den Ball verliert, nachdem er zuvor mit einer Gehirnerschütterung draußen behandelt wurde. Ja. Und man auch gemerkt hat, okay, der ist geistig nicht ganz da, geht wieder auf den Platz, verliert den Ball, 3:1, spielt es aus. Game over, so gefühlt. Und das waren so die beiden Momente, wo du es verloren hast, halt in der ersten halben Stunde und dann halt dieser eine Patzer von Klaassen.
Und Barkok, der eben mit Klaassen zusammengerauscht ist, geht direkt raus. Klaassen wird noch eine ganze Weile behandelt, also in der 52. Minute war dieser Zusammenprall und in der 56. kommt eben Klaassen auf den Platz, spielt diesen ganz, ganz komischen Pass. Es fällt das 1:3 und dann in der 59., also nachdem dann das Ganze überprüft wurde und so weiter, so wie es heutzutage ist im modernen Fußball, ob es auch wirklich ein Tor war, kam dann Möwald für Klaassen. Das gehört noch zu diesem Spiel mit dazu. Wie bewertest du denn, Benny, die Chancen jetzt von Werder, wenn wir darum sprechen, die Europa League noch zu erreichen? 46 Punkte sind es. Es sind 4 Punkte Rückstand auf Hoffenheim, 5 Punkte Rückstand auf Platz 6 und 5 mit Leverkusen und Gladbach.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach diesem Bayern-Spiel so ein bisschen die Energie aus Werder Bremen raussackt. Man hat das Gefühl, die haben sich von Highlight zu Highlight gehangelt und der Pokal gehört also vielleicht auch so ein bisschen dazu. Für mich hat man auch gesehen, dass da so ein bisschen auch der Dampf raus war, wenn du früh 2:0 hinten liegst, auch wenn es gegen Düsseldorf ist. Ich habe das Gefühl, die haben ja sich die besten Karten da noch oben mit reinzugreifen. Ich habe so ganz leichte Bedenken, dass die Saison so schön und euphorisch, die für Werder auch begonnen und mittendrin mal war, jetzt so langsam ausklingt, ohne dass man da jetzt noch für ein Europa träumen sollte. Ich glaube wirklich, dass dieses Bayern-Spiel so ein richtiger Nackenschlag war, den man auch erstmal wegpacken muss, eben weil man das Highlight vor Augen hat. Und jetzt hat man ja auch noch ein ganz stabiles Restprogramm. Ich glaube nicht, dass Bremen die besten Karten hat, da jetzt noch irgendwie in die Europa-League-Ränge mit reinzurücken oder oben mit anzugreifen. Ich glaube, die werden dann da enden, wo sie jetzt stehen, Mittelfeld, werden alle glücklich sein, auf die Saison zurückgucken und vielleicht denken, vielleicht hätten wir mehr rausmachen können, aber im Endeffekt ist es auch das, wo es hingehört, meiner Meinung nach.
Ich fand es sehr gut, dass Kofeld nach dem Spiel gesagt hat, also das war halt zu dieser grundsätzlichen Tenor, den Benny gemacht hat, auch in Bremen, so in der Saison ist vorbei, aber Kofeld hat halt direkt gesagt, das wird unserer Saison nicht gerecht und wir haben alles noch selber in der Hand.
Was auch ja, in gewissem klar, Maße jeder hat alles noch selber in der Hand, aber
ja, klar, aber die spielen jetzt gegen Dortmund, die ja auch jetzt nicht gerade auf einem Höhenflug kommen. Dann ist, glaube ich, Hoffenheim dran, dass sie dann nochmal an Hoffenheim ranrücken können, aus eigener Kraft. Und dann zum Schluss nochmal Leipzig, für die es dann um nichts mehr geht aus der Pokalvorbereitung. Das ist ein hammerhartes Programm, stimmt. Aber es ist auch ein Programm, wo du dann sagst, okay, es gibt noch eine Chance.
Ja, das ist für mich die einzige Motivation sein, dass man sagt, wir können es selber noch reißen. Allerdings, ich weiß nicht, wenn man so ein Pokalding wegstecken muss, einen Tag später kommt raus, okay, war vielleicht auch eine Fehlentscheidung, wir hätten auch im Pokal stehen können, das muss man auch erstmal verknusen. Ich glaube, das kann eine Mannschaft schon irgendwie auch länger als 2-3 Tage beschäftigen. Jetzt noch so eine heftige Pleite gegen Düsseldorf, die jetzt auch nicht unbedingt eingerechnet war. Ich habe das also meine Theorie ist natürlich Kaffeesatzleserei, wie jede andere Theorie auch, aber ich würde sagen, für Werder wird es am schwierigsten von denen, die da noch mitkämpfen, in Europa reinzurutschen.
Klar, es gibt halt einen Weg. Und das ist auch, wo wir wieder bei Mannschaften sind, die geistig durch sind, körperlich auch. Das war jetzt bei Bremen auch der Fall, wobei ich es da halt sehr stark auf das Pokalspiel schieben würde. Klar. Du hast halt gemerkt, schon in der ersten halben Stunde haben sie verpennt. Und dann auch in der zweiten Halbzeit hatten sie immer so kleinere Fehler drin, Abspiele oder schlechte Konterabsicherung, die du halt bei Werder in der Hochphase, Mitte der Rückrunde nicht hattest. Da war ja alles wirklich auf einem taktisch sehr, sehr hohem Niveau. Das war jetzt nicht immer der Fall. Da hast du schon gemerkt, okay, das ging doch irgendwie an die körperliche und geistige Psyche, dieses Pokal-Halbfinale. Mhm.
Dann auch diese ganze Aktion um Klaassen. Ich weiß nicht so genau, ich glaube, das habt ihr jetzt auch schon öfter diskutiert, Gehirnerschütterung, muss man Spieler wieder aufs Feld lassen. Da stellt sich dann auch so ein bisschen die Frage, wie ein Mannschaftsarzt es nicht sehen kann, wenn jemand ganz offensichtlich vollkommen neben der Spur ist und dann nicht sagt so, pass auf, wir haben dich hier gerade genäht oder ich glaube, der wurde auf der Bank genäht oder irgendwie sowas, ne? Und dann sagt so, macht jetzt keinen Sinn, den wieder aufs Feld zu schicken. Ist halt mal eine kleine Nebengeschichte aus dem Spiel, glaube ich.
Ja, vielleicht aber eine, an der man schon die Situation bei Werder ablesen kann. Ich würde nämlich gar nicht so sehr mitgehen bei eurer Bewertung, dass das jetzt so ein krasser Nackenschlag war, dieses Pokal aus dem Halbfinale. Also vom Ergebnis her definitiv. Aber ich finde, dass einzelne Spieler von Bremen ein richtig gutes Spiel in Düsseldorf gemacht haben. Und wenn Şahin seinen Kopfball in der 35. Minute nicht an die Latte setzt, sondern ins Tor, dann steht das Spiel wieder auf 2-2 und dann kann da auch noch sehr gut was gehen. Ich finde, dass man bei einigen durchaus gemerkt hat, da schleift so ein bisschen die Saison aus und das war jetzt einfach sehr viel, auch von der ganzen mentalen Anspannung und das hat sich jetzt gegen den unangenehmsten Gegner, den du gerade haben kannst, Fortuna Düsseldorf ist die beste Kontermannschaft der Liga, 10 Tore jetzt schon aus Kontern herausgeschossen, besser ist keiner in der gesamten ersten Fußball-Bundesliga, gegen so eine Mannschaft, die nichts mehr zu verlieren hat, bei der es nur noch darum geht, eine goldene Saison zu verplatinisieren oder keine Ahnung was, das ist halt auch sehr unangenehm und ich fand, dafür haben einzelne Spieler von Werder immer noch eine sehr gute Partie gemacht und ja, da waren auch Fehler mit dabei und taktisch mit Johannes Eggestein, also man war auch zu anfällig für die Konter, die erwartbar waren und dieses Solo von Karaman vom 2-0, das darf nicht passieren. Aber du hattest eben halt auch wahnsinnig viele Aktionen nach vorne. Du hattest einen unfassbaren Max Kruse wieder mit 8 Abschlüssen, 5 davon aufs Tor, 3 Chancen hatte noch kreiert. Und eher an so Spielern wie Klaassen, ein bisschen auch Rashica, Johannes Eggestein haben wir jetzt schon thematisiert, auch Augustinsson. Ich finde, an denen hat man eher gesehen, dass für die Saison jetzt sehr lang war. Ich fand, dass es aber einzelne Elemente bei Werder gab, die sich echt mit allem, was sie hatten, gegen diese Niederlage gestemmt haben.
Ja, ich war auch nicht unterlegen, das stimmt. Maxi würde ich noch auf die Liste setzen, Maxi Eggestein.
Auf die Liste der auch, Guten?
Nee, die Liste der Spiele, die so ein bisschen, wo du ein bisschen merkst, es ist doch ein bisschen viel jetzt alles.
Ja, ich habe halt
so gar nicht so viel, aber der ist mir im Mittelfeld so im Spiel gegen Stöger negativ aufgefallen. Stöger hat ja das komplette Mittelfeld mal wieder dominiert.
Absolut, das stimmt, ja. Ja.
Da hat er keinen Stich gesehen, was auch nicht so typisch ist für ihn. Auch nach vorne ist mir kaum aufgefallen.
Ja.
Du hast schon recht, wir reden anders drüber, wir sind jetzt wieder so ein bisschen stark vom Ergebnis getrieben, gerade halt nach der Pause hat der Werder eigentlich Chancen, musste eigentlich 2-3 Dinger machen, aber es ist halt auch untypisch für diese Mannschaft, dass sie sich 4 Tore einschenken lässt und dann auch auf so einfache Art wie halt durch dieses Karaman-Solo, Das ist halt absolut untypisch für diese Mannschaft, die halt in der Rückrunde die Defensive sehr stark gestärkt hat, die da sehr viel defensiv stabiler auftreten, als sie es noch in der Hinrunde getan haben. Und das war so ein bisschen weit, ein Stück weit ein Rückfall in alte Zeiten.
Ja, vielleicht ist es eben auch so, dass Werder kommt übers Kollektiv und man hat 2-3 gute Leute, die rausstechen. Aber wenn dann eben das Kollektiv nicht mehr zusammenhält, weil 1-2 Personen eben nicht mehr zu 100% funktionieren oder zu 100% geistig oder körperlich frisch sind, dann kann sowas schon mal auseinanderfallen. Natürlich ist das jetzt eine Ausnahme. Die werden, wenn sie wahrscheinlich nächste Woche gegen Düsseldorf spielen, würden sie nicht 4-1 verlieren. Aber ich glaube, dass eben Werder halt auch so getaktet ist und die Mannschaft steht ja relativ starr und fest da. Wenn da 2-3 Rädchen nicht ineinander greifen oder eben nicht 100%ig fit sind, dann reichen auch Einzelaktionen vorne nicht. Dann reicht auch Max Kruse nicht, um Düsseldorf vor Probleme zu stellen. So, dann passt es halt irgendwie gesamt nicht und dann kann es schon mal auseinanderfallen. Also sicherlich eine Ausnahme, haben wir Werder jetzt nicht so ganz oft gesehen diese Saison. Aber, glaube ich, auch der Gesamtsituation geschuldet, sportlich und vielleicht auch personell.
Ja, und dem Gegner halt auch. Also ich glaube, dass Werder halt auch wirklich das Problem hatte, jetzt nach diesem unglücklichen Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale und nach diesem eher unglücklichen 0-1 in München, aber noch unter anderen Vorzeichen, jetzt hat ausgerechnet gegen die Fortuna zu spielen, die halt auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also das darf halt nicht untergehen. Also nicht nur Karaman, der die Form seines Lebens vielleicht gezeigt hat in dieser Partie. Ich kann mich zumindest jetzt nicht an ein Spiel erinnern, in dem er mehr seinen Stempel aufgedrückt hätte. Auch Hennings, der auch wirklich die Chancen, die er hatte, sofort gemacht hat und noch ein Tor vorbereitet hat, als auch Markus Suttner, der da auf einmal auf dem linken Flügel spielt und halt die Räume, die hinter Selassie zu bespielen waren, die hat er halt auch gnadenlos bespielt. Und dann hattest du einen Eihahn, der wieder viel, viel besser drauf war. Kevin Stöger durfte wieder das Spiel, die Fäden ziehen, so wie in der gesamten Rückrunde eigentlich auch schon. Da kann man natürlich auch Werder den Vorwurf machen, was der Tobi auch gemacht hat, den hätte man mehr eindämmen müssen. Aber Düsseldorf hat halt auch einfach ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ich finde, das darf man halt nicht komplett vergessen. Das war halt einfach sehr, sehr gut von Düsseldorf und es war gut von Werder. Und dann war es halt den Umständen geschuldet, dass es halt ein sehr deutliches Ergebnis wurde.
Finde ich auch gut, dass Düsseldorf, hatte ich ja schon am Anfang gelobt, ich finde es sehr gut, dass wir zumindest aktuell noch nicht den Ansatz einer Wettbewerbsverzerrung haben, weil es diese Mittelfeldsteams, für die es gar nichts mehr geht, jetzt auch Mainz hatten wir schon und Düsseldorf auch, dass die halt tatsächlich sehr gute Leistung zeigen und auch an ihre Leistungsgrenze gehen, obwohl sie es nicht unbedingt müssten.
Für Düsseldorf geht's jetzt weiter dann in Freiburg, dann in Dortmund, bevor man zu Hause gegen Hannover 96 diese sehr, sehr erfolgreiche Saison feiern darf. Werder Bremen haben wir gerade schon angesprochen. Hammer, schwieriges Restprogramm zu Hause gegen Dortmund und Leipzig und dazwischen noch in Hoffenheim, aber auch ein Programm, bei dem man das in der eigenen Hand hat, haben wir jetzt ja auch angesprochen. Und dann haben wir noch ein Partie, was so ein bisschen aus diesem Spieltag rausfällt, weil wir ganz, ganz viele interessante Ergebnisse hatten, skurrile Ergebnisse. Und dann kommt dieses 0:0 von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Vielleicht ist das dann auch das skurrilstmögliche Ergebnis für die Konstellation, nämlich dass Eintracht Frankfurt ja immer noch auf einem Champions League-Platz liegt und mit diesem Punkt sogar noch, ja, einer der Gewinner des Spieltags sein könnte, wenn man es so sehen wollte, weil ja dahinter auch nicht alle gewonnen haben. Vor allem Gladbach hat ja auch gegen Stuttgart verloren. Und trotzdem steht halt die Frage über allem, Benni, warum schafft man es nicht gegen Hertha BSC, für die es auch nicht mehr um so wahnsinnig viel geht und die jetzt auch nicht kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber auch nicht die Leistung des Jahrhunderts gebracht haben? Warum hat es nicht zu mehr gereicht? Würdest du da auch diesen roten Faden, den Tobi schon ganz am Anfang der Sendung aufgemacht hat, von Mannschaften, denen die Puste langsam ausgeht, würdest du den denn auch rund um das Konstrukt Eintracht Frankfurt spinnen wollen?
Ja, ich glaube, man merkt jetzt, der Kader ist ein bisschen auf Kante genäht. Also da spielen doch schon sehr oft die gleichen Leute, gerade vorne drin. Allaire fehlt da auch mal, um da so ein bisschen mal Flexibilität reinzubringen. Und die haben natürlich noch ihre Sahnespiele unter der Woche. Also da kann mir jeder erzählen, wie toll die Bundesliga ist, aber ich glaube, in Frankfurt ist gerade das Thema Europapokal. Also ich weiß, die können in die Champions League und so weiter, aber ich glaube, die merken auch, dass die großen Abende sind eben in Europa, die sie momentan haben. Da kommt jetzt Chelsea, dass man da vielleicht mit dem Kopf auch schon ein kleines Stück weiter ist, obwohl man noch um die Champions League spielt, was ja absurd ist in der Bundesliga. Aber ich glaube, da ist jetzt quasi das für Frankfurt eine ungewöhnliche Konstellation, weil sie diese Art der Doppelbelastung die meisten Spieler auch gar nicht kennen und wissen, jetzt müssen wir heute gegen Hertha funktionieren, super dröge und am Donnerstag ist dann wieder Party gegen Chelsea im eigenen Stadion und den Switch immer wieder hinzukriegen. Ich glaube, das ist für den Kopf anstrengend und kann die Beine schon auch lahm machen, gepaart mit dem Aufwand, den Frankfurt immer wieder betreibt in jedem Spiel und eben der Mannschaft, die dann doch relativ oft auf dem Platz steht und nicht so ganz oft durchgewechselt wird, was vorne ja auch oft passiert. Ich glaube, das kommt alles zusammen und dann spielst du gegen so eine bleischwere Truppe wie Hertha, die ja auch keinerlei Ambitionen mehr auf irgendwas hat. Kannst das Spiel, glaube ich, sogar auch noch gewinnen mit ein bisschen Glück, aber so richtig dran geglaubt scheint auch keiner zu haben. Ich glaube, da spielt alles rein und das führt dann am Ende dazu, dass sie, glaube ich, so richtig ihre Restenergie kanalisieren werden sie jetzt in die beiden Europa League Spiele und versuchen, so dumm das auch ist, dann noch in die Champions League zu sliden in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass die am Donnerstag nochmal einen ganz anderen Spirit haben werden, als in so einem Spiel jetzt gegen Hertha BSC.
Wo aber halt die Gefahr besteht, Tobi, dass du ausscheidest in der Europa League, egal in welcher Art und Weise, dann reist du jetzt dann auswärts nach Leverkusen. Also vielleicht ist ja jetzt dann Leverkusen sogar das wichtigere Spiel als jetzt dieses Chelsea-Halbfinale.
Ich glaube, das kannst du den Spielern nicht vermitteln und kannst auch den Fans nicht vermitteln. Ich glaube, da ist das Umfeld zu stark auf dieses Chelsea-Spiel gepolt. und auf diese historische Chance.
Aber es geht halt bei dem einen, geht es halt um richtig viel Champions League Kohle und beim anderen geht es natürlich ein Finale. Also ja, ich verstehe das. Andererseits finde ich, merkt man schon auch Tendenzen, also gerade Adi Hütter und auch Freddy Bobic versuchen schon so ein bisschen klar zu machen, dass das eine quasi die Sahne auf der Torte ist und das andere wäre die Torte darunter. Wobei, wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, die würden auch nur die Sahne nehmen. Aber im Grunde ist es doch, eigentlich müsste man doch versuchen, vollen Fokus auf diese vielleicht für jetzt einige Zeit relativ einmalige Chance, Champions League Qualifikation zu legen, wenn man jetzt mal langfristig denkt.
Ja, ich sehe es gerade nicht so, weil du ja auch über die Europa League kannst ja auch eine Champions League Qualifikation erreichen.
Sind die Chancen natürlich geringer? Du hast gerade 3 Punkte Vorsprung.
Wie gesagt, ich glaube, das geht halt nicht. Ich glaube, das kannst du niemandem vermitteln. Das kannst du der Mannschaft nicht vermitteln, das kannst du dem Umfeld nicht vermitteln. Und Chelsea ist jetzt auch aktuell nicht unschlagbar. Also es ist nicht so, dass man da jetzt auf ein Team trifft, das, wo du sagst, vorher sagst, okay, keine Chance, wir fahren darauf, wir brauchen gar nicht antreten. So.
Klar, ja, okay, stimmt.
Ich hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das körperlich oder geistige Erschöpfung war, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass sie gegen Hertha nicht an ihr Leistungslimit gegangen sind. Aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal fußballerisch war da sehr viel, Frankfurt ist nicht gerade für den genauesten Fußball, genaueste Pass, höchste Passgenauigkeit bekannt. Und das dann Gelson Fernandes, 33% Passgenauigkeit im Mittelfeld, De Guzman 55%, glaube ich, Rode auch nur 70%. Da haben sie teilweise auch ohne Berliner Druck sehr schlechte Pässe gespielt. Und da hatte ich das Gefühl, dass die geistig vielleicht auch nicht ganz jetzt schon bei dieser Sache waren, sondern ich weiß ja nicht, wie man das ausdrückt, aber dass sie natürlich auch wissen, dass das jetzt am Donnerstag, dass da nochmal so eine riesige, größere Aufgabe auf sie wartet.
Ja, vielleicht noch.
Das ist wahrscheinlich, was ich sagen möchte. Ich
bin ja, so ein bisschen also diese Passquoten sind mir auch aufgefallen. Also gerade Fernandes, das war krass. Und auch, dass man, also sogar an den Stützen der Mannschaft, Makoto Hasebe, 2 Situationen war der Hasebe, den ich so liebe, dazu stehe ich ja offen in diesem Podcast, aber in einer Szene hat er auch echt einen Bock geschossen und das siehst du nicht so häufig von ihm. Auch Rode eben immer noch einer der besseren in der Frankfurter Mannschaft, aber auf niedrigerem Niveau als gewohnt. Hinteregger auch einige Aktionen drin gehabt, wo man sich gedacht hat, meine Güte, Gott sei Dank spielt mit Abraham jetzt jemand, der war in dem Spiel dann eher noch so das Bollwerk hinten drin. Aber an der Passquote konnte man es sehen und ich finde es auch, man kann zählen, in wie vielen Situationen gehen Philipp Kostic und Danny da Costa an die Grundlinie. Also die haben ja immer die Möglichkeit, machen sie ja auch, das mischen sie ja, mal flanken sie aus dem Halbfeld, also quasi direkt, wenn der Gegner versucht, sie zu stellen, aber noch nicht nah genug dran ist. Und manchmal gehen sie aber an dem Gegner vorbei an die Grundlinie. Beides sind gefährliche Hereingaben, aber die an der Grundlinie, da brennt es immer noch viel mehr, weil du die Option hast, auch flach in den Rückraum des 16ers zu spielen. Das ist viel, viel gefährlicher für den Gegner. Und die gehen mit jedem Spiel seltener an die Grundlinie. Und gegen Hertha müsste es meinem Beobachten nach den Tiefstwert erreicht haben. Da wurden die Flanken immer sofort geschlagen. Die werden auch immer noch geschlagen. Also 27 waren es wieder in diesem Spiel. 6 davon kamen an. Aber man geht nicht mehr an die Grundlinie. Und ich glaube, das könnte so einer der Punkte sein, wo man an der taktischen Sache, die man beobachten kann, einen Erschöpfungszustand ablesen kann, zumindest meine Ferndiagnose.
Der zweite große Faktor, der hineinspielt, ist das Fehlen von Haller, vor dem ich schon seit längerer Zeit sage, dass er in diesem Dreieck Rebic, Jovic, Haller der wichtigste Spieler ist. Gar nicht, weil er der beste Fußballer ist, sondern weil er die wichtigste Funktion hat, mit seinen Ablagen, mit seiner ganzen Körperlichkeit Gegenspieler zu bündeln. Und dann Bälle so zu verteilen, dass dann Rebic und Jovic eben ihre Freiräume bekommen, dass dann auch ein Ball durchgesteckt werden kann. Dass dann eben auch ein Kostic ins 1 gegen 1 gehen kann. Das war ja auch gar nicht so oft möglich gegen Hertha, die ja sehr diszipliniert auch verteidigt haben. Die dann sehr oft auch da hinten mit 2 Mann dann waren. Mittelstädt, Skelbert, die da sehr weit mal rausgerückt sind auf den Flügel. Das ist der Haller, der da sehr, sehr stark fehlt.
Ja, vor allem auch so timingtechnisch, finde ich. Also es gibt ja immer noch auch noch die langen Bälle werden immer noch gespielt. Gerade Kevin Trapp ist sich da nicht zu schade für, wenn der Gegner hoch anläuft, dann spielt er den langen Ball und die kommen auch häufig noch an auf Rebic und Jovic, aber die sind einfach weniger gut im Festmachen der Bälle, deswegen stimmt so der Rhythmus nicht. Also bei Haller hatten immer die Außenspieler noch die Zeit, nach vorne zu rennen und dann hatte er mehrere Anspieloptionen, beziehungsweise häufig gibt es dann den Rückpass zu jemandem, der nachrückt und der spielt dann erst raus auf den Flügel. Aber das Ganze ist quasi schon in einer flüssigen Bewegung nach vorne. Der ganze Mannschaftsverbund rückt nach vorne. Und gegen Hertha gab es ganz viele Situationen, in denen das Timing einfach nicht gestimmt hat, weil die Zeit, in der man den Ball vorne festgemacht hat, zu kurz war. Und dann war jemand gerade schon auf dem Weg nach vorne und dann kam der Pass nicht oder die Passoption hat nicht gestimmt. Hertha hat den Ball erobert und dann stand man relativ wild in seiner Ordnung nach hinten. Also das war wie so ein bisschen Sand im Getriebe, ist eigentlich die falsche Metapher, aber das war, als hätte ein Schlagzeuger immer einen Takt so ganz leicht neben dem Beat geschlagen. Damit kannst du zwar schön Kaffeehaus-Jazz produzieren, aber für den Bundesliga-Marsch reicht es halt dann nicht mehr. Ja. Deutsche wollen auf der 1 und der 3 klatschen.
Jetzt sitzt aber hier sehr philosophisch. Ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen ablesen. Seitdem Haller nicht mehr dabei ist, geht's ein bisschen bergab für Eintracht Frankfurt. Parallel ist eben Europa ein großes Thema und vielleicht sind es eben, wenn dann die beiden da jeden Weg gehen müssen und jeden Ball festmachen und jeden Ball ablegen, für sich selber machen müssen, will man gehen dann die Körner auch weg, ne? Also die beiden müssen sich komplett umstellen da vorne drin. Das ist halt, du hast halt nicht mehr den zentralen Spieler, der für dich erstmal das Gröbste wegschafft, während du dich orientieren kannst, sondern du bist jetzt selber derjenige, der da rumrödeln muss. Und ich glaube, seitdem der verletzt ist, Haller, das war gegen Schalke, hat er noch mitgespielt? Nee. Gegen Schalke war er, glaube ich, schon verletzt. Gut, Schalke kann jeder schlagen, aber seitdem gab es, glaube ich, zwei Punkte. Parallel die Belastung Benfica Lissabon und so weiter. Ich glaube, das kommt alles so ein bisschen zusammen, dass die jetzt so aus dem letzten Loch pfeifen und sich dann einfach, ob es da jetzt eine bewusste Entscheidung gibt oder ob es bei jedem individuell im Kopf stattfindet, sagt, okay, wann gehe ich den extra Meter, wann ziehe ich den Sprint zur Grundlinie durch? Ist das jetzt heute gegen Hertha BSC oder spare ich mir das Körnchen für Donnerstag gegen Chelsea? Und da kann sich, glaube ich, kein Fußballer von freimachen, der professioneller ist, zu sagen, okay, vielleicht gebe ich den eher Donnerstag auf der großen Bühne.
Ja, ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist.
Nee, genau.
Dass du dann merkst, vielleicht auch denkst, okay, es ist Hertha jetzt, irgendwie wird das schon werden. Vielleicht auch.
Ja, das ist halt die...
Das hatte ich das Gefühl dann sehr stark nach in der zweiten Halbzeit.
Genau. Und am Donnerstag wird das alles gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird jeder wieder.
Da ist halt nicht das Gefühl auch nicht da, das wird ohne auch.
Genau.
Und da sind wir jetzt wieder, da kann ich jetzt das machen, was du gemacht hast, Max, vorhin bei Werder.
Das bin ich wir gespannt, jetzt auch wieder, was habe ich denn da gemacht?
Du machst nur gute Witze, natürlich. Mhm. Wenn Jovic diese Riesen, weil es war, glaube ich, Jovic, ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, wenn der diese Riesenchance aus 2 Metern reinmacht und Jahrstein da nicht den Reflex der Saison auspackt für Jahrstein-Verhältnisse, dann würden wir hier ganz anders reden, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Hertha da gegen einen tieferen Gegner, gegen ein tieferes Frankfurt irgendwie eine Idee gehabt hätte. Obwohl man Hertha nicht wieder dieses Thema, Hertha geht es nicht mehr, denen kannst du aber nichts vorwerfen, die haben alles reingegeben. Aber ich fand schon, dass halt diese Riesenchance, und dann gab es ja danach, glaube ich, kurz danach noch eine Riesenchance von Jovic, wenn eine von diesen beiden Dinger reingeht, reden die wieder anders drüber. Also ja, es war nicht so, dass die keine Chancen hatten und da nur gechillt haben auf dem Feld, die Frankfurter.
Nee, absolut. Also man hatte das Pech, dass man die Chancen nicht gemacht hat. Ich glaube, eine von den Chancen war Rebic, der dann aus kurzer Distanz nochmal abgezogen hat. Und Jahrstein war in dem Spiel richtig gut.
Nee, stimmt. Ja, stimmt, war Rebic die beiden Chancen, nicht Jovic. Ja.
Genau, aber Jovic war beteiligt, weil er, glaube ich, den Freistoß geschossen hat und auch gefoult wurde von Klünter, der zu diesem Freistoß geführt hat. So kamst du vielleicht drauf. Ja, das stimmt natürlich. Also Hertha dann, wenn auch eher gefährlich in Umschaltsituationen, da hat man es dann okay ausgespielt, aber da war halt auch Eintracht Frankfurt sehr gut in der Restverteidigung. Also das hat man ganz gut hinbekommen, dass man auch mit 2, manchmal 3 Verteidigern gegen eine Gleichzahl von Hertha-Spielern das irgendwie noch verteidigt bekommen hat. Und dann hat Gelbert halt noch diese große Chance kurz vor Schluss. Aber dafür hat ja auch Abraham diesen großen Kopfball in der Nachspielzeit, wenn der auf den Kopf von Paciencia fällt oder ihn einfach ein bisschen besser platziert. Er köpft ihn halt zentral auf Jahrstein. Ja, kann sein, dass wir dann anders über dieses Spiel sprechen.
Genau, um da noch auf eine positive Note zu enden, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie körperlich oder geistig durch sind, ist Innenverteidigung bei Frankfurt. Also Hasebe, ein bisschen hast du ja schon genannt, aber ich finde Abraham und Hinteregger haben da auch wieder ein solides Spiel gemacht. In der Passgenauigkeit natürlich ein bisschen schlechter, wenn da vorne leer fehlt für die langen Bälle. Aber in der Endverteidigung kann Frankfurt über die beiden sehr viel lösen.
Das stimmt. Dann wollen wir auf dieser versöhnlichen Note auch aus diesem Spieltag rausgehen, der ja auch wirklich ein skurriler und toller Spieltag war. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt zu Hause weiter gegen Chelsea, bevor man dann nach Leverkusen reist. Hertha BSC empfängt zu Hause den VfB Stuttgart, fährt dann nach Augsburg und darf dann wiederum gegen Leverkusen sein Heimspiel bestreiten. Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es ein 2:6 am 34. Spieltag. Das wollen wir Pardadei in seinem Abschiedsspiel nicht gönnen in dieser Saison. Und damit haben wir alle 9 Spiele dieses 31. Spieltags besprochen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für eure Zeit, für eure Expertise. Zum einen bei Benny Kuhlhoff von One Football. Ich hoffe, dass es nicht wieder 4 Jahre dauert, bis ich dich hier begrüßen darf. Bei Twitter @BennyCool. Danke dir, Benny, dass du mit dabei warst.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Man kann auch den OneFootball-Podcast bei YouTube schauen oder als Podcast konsumieren. Sektion Radioverbot heißt der. Und ebenfalls alles schauen und lesen und hören sollte man, was Tobias Escher in seine Finger, Hände oder seine Zunge bekommt. Okay, das ging jetzt irgendwie komisch. Ich danke @Tobias@ auf Twitter. Es war eine lange Aufzeit. Ich habe 8 von 9 Spielen über 90 Minuten gesehen, das macht was mit einem Menschen.
Wir sind auch ein bisschen durch natürlich jetzt. Also ja, merke es nach der langen Saison, ich glaube du auch ein bisschen.
Absolut, ich habe wieder so eine
klassische. Wir schieben es auf die körperliche, geistige Belastung.
Genau. Da ist halt auch die Frage, warum passiert das jede Rückrunde? Muss man da nicht vielleicht einfach mal in der Vorbereitung auf die Rückrunde ein bisschen was verändern? Ich brauche einen anderen Athletiktrainer. Ja, vielleicht bessere Ernährung, das könnte sein. Weniger Fußball, mehr Freizeit. Tobi, ich danke dir. Tobias Escher, danke, dass du mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann habe ich noch 3 Podcast-Empfehlungen zum Ende dieses Podcasts, weil ihr habt ja noch nicht genügend Podcasts gehört. Zum einen möchte ich empfehlen, Ahead of the Time ist ein Podcast von 538 in Kooperation mit ESPN. Da geht es darum, um Sportler, Sportpersonen, die ihrer Zeit voraus waren und erst im Nachhinein kann man das wertschätzen. Ich empfehle euch natürlich die Fußballfolge, Long Ball Soccer heißt die. Da geht es um denjenigen Statistiker, der England dazu gebracht hat, seinen Kick and Rush zu spielen, einfach nur, weil er seine Zahlen falsch interpretiert hat und einen mathematischen Fehler gemacht hat. Wenn man kein Engländer ist, dann kann man sich das sehr gut anhören, möchte ich sehr empfehlen. Dann empfehle ich Episode 1000 von What the Fuck mit Marc Maron. Sehr, sehr gut. Ein bisschen Meta-Podcast auch über das Podcast-Segment und interessant, wie er beschreibt, wie sich Hörerinnen und Hörer ihren Alltag um einen Podcast herum gestalten und nicht anders herum. Und dann möchte ich empfehlen die Folge Danke Dardai von Hertha Base. Die haben unmittelbar nach dem letzten Spiel, was ja nicht so gut verlief, am 30. Spieltag eine Folge aufgenommen, die ich euch empfehlen möchte. Sehr emotional, sehr ehrlich. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.